Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, eine neue Mailback-Folge mit Lukas Wawenschik.
Hi.
Und mir Christian Eichler. Na? Lukas, wie geht's?
Ganz gut, kann mich nicht beschweren.
Ja, mir wurde geschrieben, du sollst mal, Christian, hör mal, du kannst das mal lassen, immer diese, wie geht es dir mit Corona-Frage am Anfang zu stellen.
Ja.
Das hat Birgit uns geschrieben. Und da will ich nur nochmal sagen, dass es ist ja, ich kann es voll gut verstehen aus Hörerinnen-Sicht, dass das nervt. Ich sage ja auch manchmal Sachen, also ähnliche Sachen ist mir manchmal aufgefallen. So, also ich erzähle irgendwelchen Leuten davon, dass Malte Kinoleiter in der Schaubühne ist und wie seine Situation da ist und keine Ahnung was. Nur aus meiner Sicht, das sind ja immer andere Leute. Und ich muss ja quasi immer, auch gerade wenn Leute neu kommen zu Cuts, so ein bisschen Willkommenheißung finde ich da ganz gut, wenn man nicht sagt, jetzt geht's mit dem Film los, ohne zu sagen, wer bist du eigentlich und wie ist Corona und so. Und da Corona für uns alle auch krass war oder ja noch ist, war das mir ganz lieb, aber ich verstehe das. Aber ich werde keine Folgen ohne so ein bisschen Vorgeplänkel machen, weil ich das gerne habe, aber kann man auf jeden Fall gerne skippen, dafür sind die Zeitmarken drin. Also kann ich auch verstehen, ich würde es wahrscheinlich auch bei manchen Sachen einfach dann skippen, ja.
Vielleicht kann man es halt ein bisschen variieren, sich vielleicht nochmal eine andere Frage als, hey, wie geht's denn mit Corona überlegen? Weil ich glaube, auch wenn es sehr viele verschiedene Menschen gibt, sind die Anzahl der Erfahrungen mit diesem Phänomen dann doch, ja, begrenzt. Sie ähneln sich einander halt eben sehr.
Fand ich nicht so, weil ich fand es zum Beispiel krass, als wir mit Nadine geredet haben, die halt in Frankreich gerade war, dann war Malcolm irgendwie da, der halt in Ghana mitbekommen hat von Corona, so. Einer hat gerade eine Kunstausstellung geplant und die konnte nicht stattfinden und so. Ich fand es eigentlich schon interessant und ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen nicht durch, aber jetzt wissen wir es, glaube ich, bei vielen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr für uns alle so neu, sondern wir müssen uns alle irgendwie anders damit arrangieren. Ja, so, wir machen hier wieder Mailback, reden über Fragen, die ihr geschickt habt und so weiter und haben ja voten lassen. Was denn? Ich bin in so voll so einem Moderator-Modus drin. Wir machen hier Mailback.
Du bist ja auch der Moderator.
Ja, aber manchmal nervt das auch. So, weil ich sitze ja eigentlich mit meinem morgendlichen Müsli und bin eigentlich ganz entspannt. So, wir haben wieder ein Vote gemacht. Über wen sollen wir sprechen im Juli? Wir sprechen ja mit Wolfgang nächste Woche über Andrei Tarkowski und haben jetzt abgestimmt, über wen wir im Juli sprechen sollen. Ich habe weniger Leute in diesen Vote reingepackt als vorher. Es waren aber trotzdem, glaube ich, 21 RegisseurInnen, die hier drin aufgetaucht sind. Und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe noch nicht aufs Ergebnis geguckt. Ich habe seit gestern Abend irgendwie nicht mehr reingeguckt. Deswegen machen wir jetzt an. Und es
also ich muss sagen, es war super spannend.
Es ist ja Sergio Leone geworden, tatsächlich. Krass.
Ja. Ja, Sergio Leone hat knapp sich gegen Jim Jarmusch durchgesetzt. Mit 2 Stimmen jetzt letztendlich.
32 zu 30. Es war total, also wenn man dieses Kuchendiagramm da sieht, das sieht wirklich fast aus wie so eine Pizza, die man aufgeteilt hat, weil vor allem auf der rechten Seite das alles ähnliche, also es sind 14% quasi für Leone, 13% für Jarmusch, 10 für Lars von Trier, 10 für Wong Kar-wai, Ingmar Bergman dann 9. Lars von Trier ja letztes Mal auf dem 2. Platz gewesen, ne? Also ist jetzt hier abgefallen auf Rang 3. Ich dachte erst, ich habe auf beide, weder auf Jarmusch noch auf so Leone so Bock, aber ich habe eigentlich schon Bock, ist mir jetzt aufgefallen.
Aber Leone ist schon eine coole Karriere. Ich meine, 8 Filme halt über ein ganzes Leben hinweg und jedes davon irgendwie sehr groß, sehr spektakulär, irgendwie so auch auf der Schnittmenge so zwischen großer Kunst und auch tatsächlich populärer Unterhaltung, aber im Western trotzdem irgendwie so an den Rand gedrängt, eher eine wahnsinnig kontroverse politische Figur oft. Viele von den Sachen sind wahrscheinlich sehr aus der Zeit gefallen, fühlen sich heute sehr seltsam an, gerade so wie zum Beispiel in Es war einmal in Amerika Beziehungen geschildert werden oder so, aber ich glaube, das ist schon ein sehr spannender Regisseur.
Ja, ich habe auch auf jeden Fall total Lust auf Leone, bin total gespannt, habe auch nur, ich weiß nicht, nur ein paar Sachen, glaube ich, gesehen von ihm. Jetzt will ich aber mal was gucken, weil gerade wollte ich so loben, dass ja, also dass es eh erstmal total geil ist, dass diesen Podcast überhaupt Leute unterstützen, dass so viele voten, dass das so gut klappt. Also wirklich, wenn man den Vote hochstellt, dann hat man so nach ein paar Minuten, haben schon 30 Leute abgestimmt oder sowas. Also die Leute kriegen ja direkt eine Mail und können abstimmen, das ist super cool. Aber jetzt frage ich mich was. 218 Leute haben abgestimmt, ja?
Von unterstützen 300
uns
unterstützen.
Überhaupt, ich glaube, uns unterstützen mich doch gar nicht 300, sondern ein paar weniger, unterstützen uns überhaupt mit über 3 Euro 218 Leute, lass mich jetzt hier mal nachschauen. Oder haben Leute irgendwie doppelt abgestimmt? Denn das ist natürlich die große Frage, die man vielleicht auch mal besprechen könnte, ist, wie soll das eigentlich weitergehen mit diesem Vote? Ich finde es ja immer interessant, man macht ja irgendwas so nach Gutdünken. Und manchmal haut das so ins Internet und dann kommen halt so Feedback-Sachen zurück und dann etabliert sich so eine Meinung. Und jetzt hat sich so bei so ein paar Leuten, glaube ich, die Meinung etabliert, es waren zu viele Namen, stimm doch mal über weniger Leute ab und so. Hm. Ich hätte das eigentlich so als relativ vermessen gesehen, zu sagen, wenn wir schon abstimmen, dann packe ich jetzt dann noch 5 Leute oder so drauf. Gleichzeitig hat man halt gesehen, dass alle irgendwie was anderes wollen. Gleichzeitig hatten wir das Gefühl, es war diesmal sehr spannend. Also ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß nicht, kennst du den
amerikanischen Podcast Blank Check? Die sprechen auch über Filmografien. Die arbeiten vor allem mit Regisseuren, die halt einmal in ihrer Karriere so einen Blank Check bekommen haben, die quasi durch einen großen Erfolg so Passion Projects, so sehr persönliche Projekte eben verwirklichen konnten. Und die machen immer so eine Art Turnier davor mit so richtigen Turnierbäumen, wo Leute immer so eins gegen eins aneinander antreten. Also es gibt ja wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Aber ich glaube auch, dass diese große Anzahl das wahnsinnig zersplittern lässt und dass dann auch viel Zufall dabei ist. Also welcher Name klingt jetzt vielleicht dann gerade für die, die dann irgendwie später zukommen, interessant? Oder man wählt vielleicht ja auch in manchen Fällen taktisch dann, wenn man irgendwie vielleicht mitbekommen hat, der und der führt, dann stimme ich mal gegen den oder so. Aber
kann man vorher die Ergebnisse angucken, bevor man votet?
Das weiß ich gar nicht.
Das wäre erstmal die erste Sache, die wahrscheinlich cool wäre, wenn man das nicht gucken könnte.
Aber ich glaube, weniger Leute klingt schon sinnvoll. Vielleicht so thematisch geordnet, dass man bestimmte Nationalkinos sammelt oder bestimmte Strömungen oder sowas, dass man sagt, hey, wir geben euch 8 Nouvelle Vague-Regisseure an die Hand oder so, dann hat man nicht so eine Beliebigkeit da drin, sondern dann kann man auch mehr in die Breite gehen.
Aber da gewinnt doch
so
dann eh nur Godard zum Beispiel wieder. Also ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, wenn man natürlich votet, ist natürlich klar, dass so bestimmte Leute eher oben sind. Also natürlich sind die Leute, die uns hören, jetzt schon nicht so die oberflächlichsten Filmegucker, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der direkt, weiß ich nicht, wer sind denn hier die Mega-Hits? Also ja, weiß ich nicht, aber als zum Beispiel Wes Anderson ist relativ schlecht abgeschnitten jetzt in diesem Ding so. Und ich hätte gedacht, der kommt, weil den hatten wir vorher nicht drin, ich habe den mal reingenommen, weil ich doch so ein bisschen Bock hatte eigentlich, nochmal auf so Wes Anderson-Filme gucken. Und der ist zum Beispiel nicht so gut gelaufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass halt die Bekannteren oder so, die alle halt mal wollen, dass die halt immer höher kommen. Deswegen frage ich mich, ob man nicht zwischendurch mal sagt, wir lassen halt nicht immer abstimmen, sondern wir machen einfach manchmal sagen, okay, wir wollen jetzt aber mal das machen, sonst kommt das ja nie. Ich persönlich hab aber noch total Spaß daran, auch diese großen Namen irgendwie mal abzuarbeiten. Ich finde das irgendwie ganz cool.
Ja, weil
cool
du das alles nicht gesehen hast.
Weil ich wirklich vieles nicht gesehen habe, genau. Deswegen macht mir das halt Bock. Deswegen ist es ja ein Ego-Projekt. Also für mich, manchmal denke ich so, warum hören die Leute das überhaupt so? Ganze Filmografie-Podcast, aber ich finde es halt voll geil, das zu machen, ja.
Ja, ich finde, es macht sehr unterschiedlich Spaß, aber bis jetzt fand ich alle Regisseure interessant und habe da immer noch neue Facetten dran entdeckt. Aber ich denke mir auch manchmal, es wäre natürlich schön, nicht nur die allergrößten Namen, so diese überkanonisierten, denen man schon Statuen auf dem Marktplatz gebaut hat, Regisseure halt, sondern vielleicht auch jemanden, der so ein bisschen obskurer ist, wo vielleicht auch die Chance ist, dass das Publikum irgendwas entdeckt. Aber ich meine.
Ja, wollen wir nicht so ein Wort mal machen einfach? Also, dass wir sagen,
aber
wir
was
machen,
heißt das?
Ja, keine Ahnung, dass wir mal ein paar nehmen, bei denen wir so das Gefühl haben, das sind jetzt nicht so die größten Namen und dann lassen wir mal nur über die abstimmen zum Beispiel.
Das würde ja meinem Vorschlag von gerade so ungefähr entsprechen. Man sucht sich vielleicht mal so andere Kategorien als wir nehmen hier alle, sondern man guckt mal, gibt's nicht, ja, wie du schon sagst, zum Beispiel unterschätzte Regisseure oder Regisseure, die aus einer ganz anderen Zeit oder die jetzt gerade erfolgreich sind oder die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgreich wurden oder sowas oder Sachen aus der Zeit, in der wir groß geworden sind. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Zugänge, nach denen man ordnen kann. Das merkt man ja auch bei Festivals oder bei Retrospektiven oder halt bei so Filmreihen und so. Also ich denke, da würde ich mich wirklich freuen, wenn Leute vielleicht irgendwie Vorschläge auch machen. Hey, lass doch mal über Regisseure aus der Kategorie, aus dem Segment abstimmen. Du klingst nicht so begeistert.
Ja, weil ich nicht in diesen Genre-Diskussionen so krass drin bin, aber das können wir ja mal schauen. Auf jeden Fall ist, finde ich, so nach Tarkovsky und Leone kann der nächste gerne nicht so ein Riese sein. Und bis jetzt wurden immer nur weiße Leute gewählt, deswegen, ich hoffe ja mal, dass hier mal Wonka Wai und Akira Kurosawa, bei denen sieht's ja ganz gut aus, aber vielleicht machen wir auch mal ein Vote mal mit nicht weißen Leuten. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall könnt ihr ja auch uns mal eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com oder unter diesem Artikel, das geht jetzt auf Steady, ne? Das haben auch viele gemacht, also ein paar der Mails, die wir bekommen haben, quasi der Zuschriften sind Kommentare unter diesem Steady-Post. Ihr könnt da jetzt auch einfach kommentieren, ihr müsst nicht unbedingt eine Mail schreiben. Trotzdem vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für die Mails, auch das ganze Lob und sowas ist echt cool. Also, ne, man macht das hier so ein bisschen auch für sich alleine. Ich mache ja, ist witzig, mein Nachbar unten macht immer so laut Musik und neulich haben wir uns mal ausgesprochen, der ist eigentlich voll cool und dann fand ich das so komisch, ist mir dann aufgefallen, sozusagen, ja, ich bin übrigens immer da. So. Weil alle anderen sind ja tagsüber weg und gehen arbeiten und ich arbeite halt zu Hause so. Und ich fand das so weird aus so einer Nachbarperspektive. So, ja, der da oben sitzt immer in dem Zimmer, so immer, wenn ich Musik machen will oder so. Deswegen, man ist ja hier auch viel so mit sich selbst beschäftigt und deswegen ist jedes Lob und alles kommt an und ist cool. Ich habe nicht auf jede Mail, die wir bekommen haben, geantwortet. Ich habe das eigentlich vor, schon auf Mails auch immer zu antworten. Muss ich mir mal nochmal so mehr Zeit für nehmen, falls ihr auf eine Antwort gewartet habt oder so zu manchen Sachen. Es waren ja nicht immer jetzt direkt Fragen an mich dran, die wir nicht in der Mailback-Folge klären können. Deswegen, vieles wird hier auch dann auch aufgegriffen. Und genau, das ist es. Ja, ich wollte mit dir so ein bisschen drüber reden. Nee, vorher noch, wie es dem Projekt geht. Dem Projekt geht super gut, ne? Wir sind irgendwie über 900 Euro auf dem Weg zu 1000 Euro. Das ist ja mal so eine komische Situation, jetzt so darüber zu reden. Ich will nicht, dass das irgendwie arrogant oder sowas klingt. Das Problem ist, also es gibt ein Problem damit mit Steady einfach und das ist, dass super viel Geld abgeht. Also es ist von irgendwie 930 Euro oder sowas, kriegen wir 570 am Ende. Und das bedeutet, dass man vielleicht tatsächlich nochmal irgendwann überlegen muss, ob es noch einen anderen Weg gibt. Also natürlich muss da Umsatzsteuer sowieso abgehen, aber diese Kreditkartengebühren, diese Steady-Gebühren und so, die knallen wirklich so richtig rein. Also wenn wir jetzt wirklich schon 800 Euro hätten, damit könnte man ja tatsächlich schon einfach auch irgendwelche neuen Formate vielleicht machen oder sowas, hätte man einfach irgendwie ein bisschen Geld, um halt mehr zu bezahlen. So, das geht halt gerade nicht so richtig. Und wenn es quasi jetzt so steigt, um 100 Euro kommen auch davon wieder wenig halt dann so, nachdem das alles abgeht, wieder an. Trotzdem ist es halt mega cool, dass es überhaupt Leute machen, dass es überhaupt klappt. Also ich finde es immer noch wirklich wahnsinnig. Ich finde es auch cool, dass so viele Leute uns Sachen schreiben, Mails schreiben, abstimmen. Instagram klappt übrigens auch gut, ist mir jetzt aufgefallen, bei so Fragen und sowas, bei Themenfragen und sowas, kommt auch echt krass viel zurück, also viel mehr als auf Twitter zum Beispiel. Und bis jetzt ist es so, dass ich 100 Euro pro Person pro Special zahle, also die Special-Folgen, die wir aufnehmen, und 50 Euro für die Mailback-Folge sind so 250 Euro und dann bleiben bei mir so 300 paar zerquetschte und dann sind so, würde ich sagen, 50 Euro so Serverkosten und Reisekosten fallen jetzt gerade weg und so 200 noch was Euro kriege ich dann. Genau, das ist gerade so der Status. Der Kinostatus, ich will nicht so viel über Corona reden, es ist ja nur so, dass Tenet ist jetzt verschoben worden, fand ich interessant, um 2 Wochen, was dann wahrscheinlich bedeutet.
Direkt in Fortnite, habe ich gehört.
Ja, genau. Jetzt scheint Mulan der erste Blockbuster zu sein, der kommt, falls nicht Disney nachzieht und den dann wieder hinter Tenet schiebt. Also ich finde es echt ganz süß, wie das gerade ist, dass ja, jeder so ein bisschen Schiss hat. Und das ist wahrscheinlich auch, oder weiß ich nicht, aber es wird dann immer auch so gut, was auch an den, auch an der Kinosituation in USA liegt. Also dass halt, wenn dann in New York die Kinos nicht auf sind quasi, dann will man den noch nicht rausbringen, wobei ja theoretisch eigentlich die weltweite Situation wahrscheinlich interessanter wäre, aber wahrscheinlich ist die US-Situation auch sehr wichtig für die. Dadurch ist dieser Starttermin vom 2. Juli, den es gab, also 2. Juli sollte ja der Riesen-Push sein quasi und dann eine Woche später also sollte ja dann Tenet kommen oder sowas, oder nee, am 2. schon kommen. Irgendwie so, also die sollten alle aufmachen mit Tenet und dann sollte das losgehen quasi so. Und das ist jetzt nicht so, deswegen werden wir mal sehen, wie das so weitergeht. Manche Filme, Monos zum Beispiel, hatte ich eigentlich immer schon auf der Liste, wollten wir eigentlich auch drüber sprechen, so ist jetzt einfach so rausgekommen, ist mir dann irgendwie so aufgefallen. Ja. Der war dann einfach jetzt so in irgendwelchen Kinos ein bisschen verpufft. Und das ist da so gerade die Situation. Ich wollte dich noch kurz fragen, es waren 2 Filmfestivals. Ich hatte da nicht die Zeit, mich dem so richtig zu widmen. Einmal war ja We Are One, dieses YouTube-Filmfestival, wo dann wirklich in so einer super, also so super seltsam, so 2 Tage vorher oder so das Programm veröffentlicht wurde. Und es war echt total viel, also mega obskures und unbekanntes und so. Und so ein paar coole Sachen. Ich habe mir gar nichts davon angeguckt. Du hast diesen Wakaliwood-Film aber gesehen, der war ganz geil, ne?
Ja, genau, Crazy World, tatsächlich auch mit dem VJ Emmy, man darf das vielleicht so beschreiben, die Filme aus den Slums tatsächlich von Uganda, Actionfilme, kommen immer mit so einer Art eingebautem Audiokommentar mit einem VJ daher, der zum einen den Plot erklärt, weil das daher kommt, dass viele Filme dort nicht in der Landessprache sind und dementsprechend dann den Leuten so ein bisschen im Plot nahegebracht werden müssen und gleichzeitig aber auch Witze darüber macht. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Ich habe das abends, als das rausgekommen ist, quasi live gesehen und danach dann irgendwie mir noch ein Q&A angeguckt. Und es gibt so Passagen, wo er als Kommentar einfach nur Movie, 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 Movie ruft. Und das fand ich so schön lebens- und kinobejahend. Und wenn mir irgendwas Hoffnung für die Zukunft des Mediums immer gibt, dann Wakaliwood, die halt wirklich mit einfachsten Mitteln eine ganz eigene Sprache und einen ganz eigenen Zugang zum Kino sich erschließen und damit auch so irgendwie ihre eigene Community halt aufbauen um sich rum und Leute irgendwie von der Straße holen und sowas. Also das finde ich, war ganz fantastisch. Insgesamt war dieses We Are One Festival, das war ja ein Zusammenschluss aus eigentlich fast allen großen Filmfestivals, also von Sundance bis zur Berlinale bis zu Venedig. Dafür war es dann enttäuschend, weil es halt wirklich so Angebote aus der zweiten und dritten Reihe gab. Und das war irgendwie an vielen Stellen nett, aber es war auch wie so ein, ja, so ein Gemischtwarenladen, so auch so die Überbleibsel an vielen Stellen, der Secondhand-Shop. Aber es gab durchaus ein paar sinnvolle Sachen. Also zum Beispiel war auch der tolle Tremble All You Want von Akiko Oku, der neuer Film jetzt auch auf der Nippon Connection gelaufen ist, zu sehen. Und der zum Beispiel wäre auch sehr sehenswert gewesen. Also sicher kein schlechtes Programm, aber sicher nicht das, was man von einem Zusammenschluss von diesen gewaltigen Playern eben erwarten würde.
Ja, und dann war die Nippon Connection das Filmfestival für den japanischen Film. Und das ist ja normalerweise halt nicht online, aber diesmal war es so, dass es sowohl vor Ort war als auch online. Ne? Man konnte auch streamen und das haben dann sicher viele sehr, sehr positiv.
Vor Ort war nichts.
Vor Ort war gar nichts. Ach so, okay, ich dachte, vor Ort wäre auch was gewesen.
Nein, das war rein digital. Man hatte im Frankfurter Mosonto ein paar Leute sitzen, die Sachen gestreamt haben. Es gab Panels, die aufgezeichnet worden sind.
Ah, da waren die Panels da, okay.
Aus Frankfurt, aber Filme und so sind im Kino nicht gezeigt worden. Und auch diese Panels waren nicht von Leuten besucht.
Und wie war diese Erfahrung jetzt? Also ich habe in der Twitter-Filmbubble so gesehen, dass Leute das halt super cool fanden. Und dass das auch die Frage aufwirft, kann man das nicht in Zukunft auch irgendwie immerhin so teilen oder das auch irgendwie so ein bisschen ermöglichen, dass das online ist. Man will natürlich mit so einem Filmfestival die Leute dahin kriegen erstmal, ne? Aber es ist natürlich so, dass Leute nicht anreisen können aufgrund von, wo war das Kurzfilmfest Oberhausen, oder? Da wolltest du doch auch immer hin und da hast du auch online geschaut, ne?
Genau, aber da war ich technisch etwas unglücklich. Da haben die Streams sehr oft abgebrochen und ich hatte da viele technische Probleme. Das war etwas unbefriedigend. Im Gegensatz zur Nippon Connection, die sicher nicht das tatsächliche physische Festival ersetzen kann, weil Festivals sind ja mehr als auch nur die reine Filmerfahrung. Zum einen bieten sie halt Kino und Raum und die gemeinsame Erfahrung und die direkte, unmittelbare Diskussion danach mit den Leuten und so und auch eine Grundstimmung und Filme, die so über den Äther sich durchtransportieren und die auch miteinander halt so eine eigene Dynamik ergeben. Aber das Programm zumindest war ähnlich qualitativ hochwertig, wie es das sonst ist, mit einigen Highlights, mit einigen Totalausfällen und viel Interessantem und Gutem dazwischen und durchaus ja auch große Titel, also zum Beispiel der neue Werner Herzog-Film Family Romance LLC, so ein Dokudrama über Menschen, die Familienmitglieder spielen für andere und mietbar sind, wo so eine Art fiktive Geschichte mit den tatsächlichen Menschen nachgespielt wird, gab es zu sehen. Oder der letzte Film von dem bekannten japanischen Kultregisseur Nobuhiko Obayashi, Labyrinth of Cinema. Der Regisseur dürfte vor allen Dingen für Hausu bekannt sein. Auch so ein japanischer Kultfilm, den man als so besonders abstrus und schräg oft hier vielleicht wahrgenommen hat. Und das dürfte für diesen Film, der quasi so eine Tour de Force durch die Geschichte des japanischen Kinos im Speziellen und des Kinos an sich im Allgemeinen darstellt. Figuren werden in eine Art Film gesogen und es wird eben verhandelt, die Beziehung der Geschichte zum Kino, des Krieges zum Kino. Ich hatte schon gesagt, das ist ein sehr gutes Double-Feature, vielleicht mit Da Five Bloods von Spike Lee, der sehr ähnlich funktioniert in Teilen, der vielleicht etwas zugänglicher noch ist. Aber Filme von dieser Qualität waren da und auch eben zum Beispiel einige sehr gute Dramen wie The Shape of Red von Yukiko Mishima oder zum Beispiel auch, wie schon gerade angesprochen, der neue Film von Akiko Oku, nämlich My Grandpa Remedies über eine sehr einsame 40-jährige Frau, Alkoholikerin, aber es ist trotzdem einer der nettesten, angenehmsten Filme, zwar mit so einer Grundmelancholie, aber wenn der irgendwo anders fertig zu sehen sollte, kann ich das nur empfehlen. Und zu deiner ursprünglichen Frage, ich glaube, das ersetzt das nicht. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, wenn Filmfestivals jetzt online ziehen. Ich glaube, das gibt dem Vorschub, was ohnehin schon passiert. Ich glaube, Kino ist an einen physischen Raum gebunden in weiten Teilen, an die Schwellenerfahrung, an eben dieses ganz spezifische spezifische Dispositiv und wenn das wegbricht, dann geht das Kino verloren und es bleibt halt noch Film. Ich glaube, zu dem dazu kann ich auch die Bücher eben tatsächlich von Lars-Henrik Lass empfehlen, dem Leiter von Oberhausen, der damit zum Beispiel mit Film nach dem Kino, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, auch sehr gute Bücher zugeschrieben hat. Also das hätte ich jetzt vielleicht vorher.
Ja, den wollten wir mal einladen auch, ne? War das der?
Ach ja, jederzeit. Ich halte den für einen der wichtigsten und bedeutsamsten Kommentatoren zum Kino, den wir aktuell in Deutschland haben.
Wie heißt der?
Lars-Henrik Gass.
Gass.
Und genau, und die Bücher heißen Film und Kunst nach dem Kino und zuletzt Filmgeschichte als Kinogeschichte. Eine kleine Theorie des Kinos, den kann ich auch sehr empfehlen.
Man sagt immer so leicht, packe ich in die Podcast-Notes und dann vergisst man
es. Ja, ich wollte gerade sagen, jemand hatte sich auch beschwert. Ich glaube, Birgit hatte sich über die fehlenden Shownotes beschwert. Und ich glaube auch, unter der Slow-Cinema-Folge steht immer noch, Shownotes kommen morgen.
Ja, manche updaten das übrigens aber auch nicht. Also Podcast-Addict ist da total scheiße. Also wenn ich da einmal, ich habe Ole Nymann falsch geschrieben, das steht da jetzt für immer bei mir im Podcast-Reader in der Sache. Aber das stimmt. Ja, das ist manchmal so eine Sache. Es ist schon echt viel Arbeit, dieser Podcast. Und manchmal habe ich dann echt keine Zeit mehr, das noch zu machen und sage dann, ich mach's morgen und vergesse ich das. Und stimmt, ich habe sie auch meine, ich schieb's nochmal hier höher auf meine To-Do-Liste, dann nochmal die Shownotes. Jetzt muss ich natürlich nochmal eigentlich die ganze Slow Cinema-Folge hören, um die Shownotes dafür anzufertigen. Aber das war natürlich gerade da gedacht, da steht noch gar nicht, steht nicht mal, wer Nadine May ist in den Shownotes. Das ist eigentlich peinlich, ja. Also, ja, ich hab's mir nochmal aufgeschrieben. Genau, eigentlich soll das natürlich so sein. Was ich nicht mache übrigens, aber in den Shownotes, also bei Slow Cinema mache ich's jetzt mal, aber es machen ja manche immer so alles aufzuschreiben, was genannt wird und sowas. Also manche machen sich sehr, sehr viel Arbeit und ich finde, dass es einfach zu viel Arbeit ist dafür, dass man ja auch nochmal reinhören kann in den Podcast oder sowas, über was gesprochen wurde. Deswegen gibt's nicht so die mega ausufernden Shownotes bei Cuts, sondern so die wichtigsten Sachen. Und die Filme halt hier am Ende bei, was hast du das letzte gesehen? Der letzte gute Film, das packe ich da rein. Ja.
Wahrscheinlich so, dass es so ein bisschen wie so ein wissenschaftliches Register in einem Sachbuch am Ende ist, dass man auf der Suche nach bestimmten Themen oder nach Zitierbarkeit oder so, das vielleicht da ja so eine Art Abkürzung darstellt. Ich glaube, genau. Das ist oft der Versuch, wenn man so die Gesamtheit von dem, was angesprochen wird, so da zusammenfasst.
Ja, genau, das passt da nicht immer. So, du hast schon Birgit angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob sie Kritik an den Shownotes hatte oder ob sie nicht. Ich lese dir mehr einfach mal vor. Wir sind technologisch natürlich immer, gehen wir weiter in die Zukunft und haben jetzt ein eigenes Mailback-Google-Doc, in dem wir unsere ganzen Fragen reinpacken.
Wir sind im Jahr 2012 angekommen.
Wir sind
oder
jetzt
so.
Mittlerweile im Jahr 2012. Es ist alles in der Cloud. Es ist alles in der Cloud bei uns. Und da streichen wir dann so gegenseitig an, was wir interessant finden und bei Birgit hast du und haben ich Sachen angestrichen. Birgit hat geschrieben, hallo Christian, bin sehr froh, deinen Podcast gefunden zu haben. Ich wohne in einer Filmwüste, eine Wüste ohne Filme und auch meine Freundinnen sind nicht recht zu begeistern. So freue ich mich von dir bzw. euch Input zu bekommen. Bisher war ich hauptsächlich auf Netflix unterwegs. Deine Kritik an Netflix finde ich ein wenig oberflächlich, denn die haben tatsächlich auch gute Sachen im Programm. Man muss halt lange suchen. Ich bin übrigens eine von denen, die Filme so nach so Formsachen wie Schnitt, Kamera, Ausstattung etc. beurteilen und auswählen. Der Inhalt ist für mich zweitrangig, denn auch Themen, die mich eigentlich interessieren, können durch die Freude am Schauen interessant werden. Die mich eigentlich nicht interessieren, können durch die Freude am Schauen interessant werden. Du hast Kritik an Netflix angestrichen und du hast angestrichen, mich würde hauptsächlich interessieren, welche legalen, bitte, Plattformen es für Filme gibt. Ich habe mir die Finger wund gesucht nach dem Turiner Pferd und bin nicht fündig geworden. Kann es sein, dass ich mir tatsächlich aus Großbritannien schicken lassen muss? Dann war in irgendeiner Form mal die Sprache von Shownotes. Wo stecken die? Ich habe sie noch nicht gefunden. Danke auch für den Tipp The Grand Bazaar auf Mubi. Wer hat den Tipp eigentlich gemacht? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Du hast den gemacht, okay, alles klar.
Von Jody Mac.
Du warst
es. Ist, glaube ich, immer noch auf Mubi, kann ich immer noch empfehlen.
Okay, dann geht dieser Dank da direkt an dich. Und die Frage, wie geht's dir mit Corona, kannst du weglassen, genau. Also danke für die Mail, Birgit. Dann war, du hast gesagt, das war mal die Sprache von Shownotes. Also mit Shownotes, ich erkläre es jetzt einfach, also ne, jetzt auf niedersten Level, weiß nicht genau, wie dein Stand ist. Shownotes sind einfach ist die Podcast-Beschreibung oder der Text einfach, der beim Podcast dabei ist. Ne, die sind mehr oder weniger ausführlich, je nachdem, auf welchen Plattformen man da ist. Ich muss mal kurz gucken, wie ausführlich die eigentlich bei Spotify sind. Nicht so geil, sehe ich hier gerade. Bei Spotify haben wir nur diesen, den könnte man vielleicht auch doch noch mal länger machen. Man kann bei, einmal technisch, bei Podigy, dem, wo wir das hochladen, da kann man zwei verschiedene Arten von Podcast-Text eingeben. Eins ist so eine Art Teaser-Text, das ist zum Beispiel der bei Spotify auftaucht oder der bei anderen Plattformen so als Vorschau auftaucht. Und wenn man dann draufklickt und dann muss man manchmal nach rechts swipen oder so oder nach unten scrollen, dann hat man so einen längeren Text mit Links und so weiter. Da ist angegeben, mit wem wir reden, mit Twitter-Verlinkung von denen und so weiter. Und da stehen auch die Kapitel drin oder wenn ihr eine App habt, die richtige Kapitel marken kann, dann könnt ihr auch darauf klicken, habt ihr so richtige Kapitel, durch die ihr durchklicken könnt. Und das sind quasi die Shownotes und da stehen dann quasi Sachen drin. Und die gibt es eigentlich bei Cuts. Wenn ich nicht zu faul bin, die einzufügen, dann existieren die tatsächlich, ja. Hast du ein paar legale Filmplattformen, Lukas?
Oh klar, immer. Also ich meine, okay, sie hat recht, auf Netflix findet sich gelegentlich auch was Interessantes, aber gerade ab so den 90er Jahren wird es extrem dünn und ich finde, Kritik an Netflix ist oft und eigentlich fast immer angebracht, auch einfach dadurch, dass sie so ein großer Körper jetzt eben in der Filmproduktion sind und auch irgendwie zum Beispiel ihre Kinoveröffentlichungspolitik sehr vieles jetzt verändert und steuert. Daran sollte man immer kritisch bleiben. Aber na gut, ich meine, so die naheliegenden Sachen wirst du natürlich kennen. Also zum Beispiel irgendwie Amazon und viele Channels. Amazon ist so ein bisschen so eine Müllkippe in weiten Teilen, die lassen wirklich alles hochladen, aber das heißt auch, dass man zwischendurch da immer wieder fantastische und auch irgendwie tatsächlich ältere Sachen wiederfindet, oft in nicht toller Qualität. Und ich glaube auch die Mediatheken zum Beispiel sind jetzt natürlich kein Geheimtipp. Was ich ganz nützlich fand für mich hier aus Deutschland, wenn es um Legalität geht, Trigon-Film aus der Schweiz, glaube ich, hat jetzt mit Film Ingo, ich bin nicht ganz sicher, wie der Titel ausgesprochen
wird. Film Ingo?
Ja, also Filmingo, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall haben die tatsächlich sehr viele Klassiker, etwas teuer. Ich glaube, man zahlt für den einfachen Stream 6 €. Das finde ich recht viel, aber dafür sind dort viele Klassiker, die man sonst so im deutschen Streaming-Angebot noch vermisst hat. Mubi hast du ja schon angesprochen, auch gerade durch die neue Library-Funktion und vielleicht mit einem VPN, das ist jetzt nicht, sagen wir so, das befindet sich in der Grauzone des Legalen, aber da ist dann das Angebot auch deutlich umfassender. Auf Vimeo sind viele tolle VOD-Angebote, also was weiß ich, Don Hertzfelds Filme oder alles, was Rapid Eye Movie so in letzter Zeit angeboten hat. Auf YouTube ist erstaunlich viel. Mhm. Zum einen durch so Plattformen wie zum Beispiel das National Film Board of Canada, NFB, dass so Sachen wie die Buster Keaton-Dokumentation Buster Rides Again hat oder das Korean Classic Film Archive, das also auch sogar in restaurierten Fassungen quasi die koreanische Filmgeschichte aufarbeitet auf einer Weise und in einer Offenheit, die fast von keinem anderen Archiv weltweit geleistet wird gerade. Das finde ich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen aber musst du auch bedenken, dass ja tatsächlich in den USA wahnsinnig viel im Public Domain ist. Vieles rutscht nach 70 Jahren da rein. Du musst überlegen, das ist dann ja bis in die 40er, bis in die 50er jetzt sogar mittlerweile hineinreichend. Und das ist dann oft in Deutschland auch eben kostenlos verfügbar, weil dann hier die Rechte zum Beispiel bei niemandem liegen. Also gerade bei alten Titeln gibt es ja einfach oft keinen Rechteinhaber mehr, weil zum Beispiel Firmen, die Rechte hatten, geschlossen sind oder die irgendwo brach liegen. Ich würde noch empfehlen, Le Cinema Club, also einfach Cinema Club und LE davor, die jede Woche einen neuen Kurzfilm anbieten, auch oft von bekannteren Regisseuren. Die hatten zum Beispiel vor einer Weile einen Kurzfilm von Hong Sang-soo, der noch nirgendwo erschienen ist, oder so einen mittellangen Film. Und mir gefällt auch DAfilms.com, also Doc Alliance Films, die wahnsinnig viel Dokumentarfilme und Experimentalfilme sammeln und die preisgünstig oder halt im Abonnement ja zum Stream anbieten. Also da gibt's zum Beispiel auch Filme von Wang Bing oder so, Sachen, die anderweitig einfach kaum stattfinden halt.
Ich finde diese Seite justwatch.com ganz gut. Da kann man so super viele Streaming-Anbieter anklicken und dann sieht man, was da neu rauskommt gerade. Also das geht von Arte über Netflix, über Amazon Prime, aber auch Mubi und alle möglichen Mediatheken und Sky und keine Ahnung was. So, da kann man, ich weiß nicht, ob man es gut auch nach alten Sachen durchsuchen kann, aber immer sieht man so, was gerade neu irgendwo ist. Also vielleicht, wenn man da mal so ein Auge drauf hält, findet man vielleicht auch einen Streamingdienst, der zufällig viele Sachen hat. Was mir dann immer noch auffällt, du hast YouTube angesprochen. Birgit meinte ja bitte nichts Illegales, aber ich will es trotzdem einmal gesagt haben, dass ganz oft suche ich ja, nachdem wir über einen Film gesprochen haben, dann nach Trailern oder Filmszenen oder irgendwie sowas für den Anfang des Podcasts. Und dann bin ich erstaunt, wie viele Filme einfach frei auf YouTube illegal hochgeladen worden sind von irgendwem. Also das Turiner Pferd zum Beispiel, das du gesucht hast, ist da zum Beispiel. Das ist auch seltsam. Also mittlerweile ist das auch so wie bei Alben. Da gibt's ja auch so von ganz vielen Prog-Rock-Bands oder sowas. Kann man sich da wirklich durchklicken, irgendwelche Alben machen. Es gibt doch echt viele Filme. Neulich habe ich auch irgendwas da gesehen, was auch super bekannt. Was war das denn? Heathers zum Beispiel auch oder sowas, ne? Also die sind einfach, mhm, sind einfach komplett auf YouTube, hat irgendwie hochgeladen und hat scheinbar noch niemand rausgefunden von dem Verleiher.
Ja, manchmal schlägt der Algorithmus nicht sofort rein oder irgendwie die Verleiher brauchen Weile, bis sie ihre Filme da entdecken. Mhm. Ich würde übrigens nochmal mich auch dafür stark machen, es spricht natürlich auch nichts dagegen, sich einfach mal eine DVD oder Blu-ray zu kaufen. Die Qualität ist nochmal deutlich besser, man hat nicht so niedrige Bitraten, wie das online ist, also fast alle Filme sehen im Internet nicht ansatzweise so gut aus, wie sie das dann eben auf DVD oder vor allen Dingen auf Blu-ray tun. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, als wir jetzt bei Sofia Coppola über The Big Alt geredet haben, mhm, und ich saß da und hab mir diese Schwarzwerte und einfach alles, was da im Schatten verschwindet, angeguckt und es sah einfach scheußlich aus. Also es war ein anderer und ein dramatisch schlechterer Film. Also ich denke, dass es nie schaden kann, eine physische Sammlung von Datenträger noch zu haben, zumal auch die meisten Extras, die einen gewissen Wert haben, also zum Beispiel Dokumentationen zu Filmen, Audiokommentare, bestimmte Making-ofs, die tatsächlich Einblicke in ja die Arbeit des Kinos geben, die existieren eben vor allen Dingen auf Datenträgern und ich halte die für etwas sehr Nützliches, um Zugang zum Kino und auch ein Verständnis für Kino zu gewinnen.
Ja, mache ich nie.
Tja, das dachte ich mir.
Ich muss mal ein Wort machen. Ich glaube, ich besitze 9 DVDs oder sowas.
Welche soll deine 10. werden, wollte ich fragen?
Weiß ich nicht, vielleicht Wildes Deutschland 4, diese Naturdoku.
Die Deutschland von oben.
Ja, genau, also ich versuche schon alles irgendwie im Internet irgendwie zu finden, wenn es da ist. Aber physische Sammlung ist natürlich super, gerade auch wenn jetzt Sachen wie vom Winde verweht oder sowas dann einfach weggeschmissen werden von den Leuten oder irgendwo verschlossen werden oder so, ist natürlich cool, wenn man sowas hat. Ich habe immer diese Vorstellung, wenn ich so riesige DVD-Sammlungen sehe, ist immer mein erster Gedanke, dass halt irgendwann, wenn die Leute sterben, kommen dann halt so die Enkel da rein und schmeißen das alles weg, außer so Fight Club und weiß ich nicht was, weil es so ulkig ist. So, das habe ich irgendwie so. Bei Platten habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, da habe ich weitaus mehr, aber das physische Filmsammeln ist bei mir nicht richtig angekommen.
Ja, ich bin jetzt auch kein großer Sammler. Ich habe jetzt, glaube ich, hier irgendwie ein bisschen mehr als 400 oder 500 oder so stehen und ich verstehe auch oft natürlich diese Obsession und dieses endlose Suchen nach bestimmten Sachen nicht, aber je mehr ich durch Just Watch zum Beispiel gucke und merke, dass schon wieder dieser Film nirgendwo in Deutschland verfügbar ist, desto attraktiver ist dann eben auch das Sammeln.
Klar. Und wie soll man es auch sonst machen? Das ist dann eh die Frage, wenn die Sachen dann irgendwann auch verschwinden.
Naja, File-Sharing.
Genau, File-Sharing, aber es ist ja so, auch bei File-Sharing sogar so, dass die Sachen, ich habe das mal geguckt bei so alte Anime-Geschichten, so Anime-Filme, wo ich noch wusste, Spriggan ist so einer, den habe ich mal auf Vox irgendwann gesehen oder sowas. Und ich glaube, den gibt's, aber selbst die DVD gibt's, glaube ich, nicht mehr so richtig. Und dann habe ich auch mal so bei so File-Sharing-Sachen geguckt und so. Und die sind auch schon langsam weg, also die verschwinden schon langsam so obskure Animes aus den 90ern schon auch da. Und dann gibt's die tatsächlich gar nicht mehr. Und dann ist natürlich echt cool, wenn man die DVD gekauft hat, ja.
Man merkt halt, dass da wirklich einfach diese Datensätze relativ beliebig nebeneinander stehen und dass da dann so diese solchen Algorithmen oder so einem Schwarmdenken inhärente Ideologie sich durchdrückt, dass nämlich zum Beispiel eigentlich immer das Aktuelle, das Neue oder das schon irgendwie kanonisierte Kultige halt bevorzugt wird und dass man dann irgendwie, also auch beim File-Sharing dann halt irgendwie 500 Angebote von, was weiß ich, vom Winde verweht, wenn wir jetzt gerade bei dem Diskurs sind, hat, aber dann halt irgendwie 3, wenn man, keine Ahnung, irgendeinen obskureren Film halt sucht. Also das ist natürlich, man merkt, dass es dann nur einen sehr geringen Anteil und einen kleinen Teil von Cinephilen gibt, die da wirklich so die spezifischen Titel sammelt, die halt nicht so auf dem Radar sind von so einer breiteren Öffentlichkeit.
Und ich tippe auch, dass halt wahrscheinlich ein paar von den Megafilm-File-Sharing Mogulen da irgendwann auch natürlich mit aufgehört haben, als es dann halt die ganzen Streaming-Sachen gab. Also in der Frühzeit des File-Sharings gab es das ja nicht. Du konntest ja nicht irgendwelche Sachen online angucken. Es gab ja kein Netflix oder sowas. Das heißt, es gab ja eigentlich nur File-Sharing so, oder man kauft sich die Sachen halt so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass damals das Angebot halt auch viel größer war als eben jetzt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass diese Online-Streaming-Dienste, dass es halt besser archiviert wird und besser halt zu finden ist.
Ja, aber ich glaube, das ist eine unberechtigte Hoffnung. Ich glaube, dafür gibt es einfach keinen fiskalen Anreiz. Also warum sollte das passieren? Also man möchte ja vor allen Dingen sich an eine spezifische Plattform binden und deshalb möchte man Leute vor allen Dingen an die eigenen Produktionen binden. Man möchte die über alles andere stellen. Da ist sehr wenig Anreiz für Archive.
Ja.
Und selbst so Sachen wie die, wie irgendwie der Criterion Channel oder so sind ja auch noch sehr selektiv und stellt ja auch eine sehr spezifische Perspektive auf das Kino dar, die ja auch, ja, also auf eine bestimmte Weise geprägt ist und bestimmte Kategorien auch in weiten Teilen halt ausblendet.
Ja. Lass doch noch mal weiter über mich reden, Lukas, denn wir haben, ich habe auf Instagram die Nachricht bekommen, ich weiß nicht mehr genau, von wem, aber ich bin nicht aufgeschrieben. Wer bist du eigentlich? Du hast, deine Gäste haben immer so viel Profil, aber du nicht. Und dann dachte ich so, aha, interessant. Ich krieg öfter mal so diese, nein, manchmal nimmt man Lob ja auch als Kritik auf. Das kennt bestimmt jeder, dass man das Gefühl hat, okay, jemand hat etwas an mir gelobt, aber das ist gar nicht die Sache, die ich eigentlich nur an mir gelobt sehen möchte. Also werte ich es als Kritik. Und manchmal gibt's halt so die Rückmeldung zu Katz, das so, ah, die Gäste sind super, Lukas ist super, Wolfgang ist super. Und du moderierst es auch ganz toll. Und dann denke ich natürlich immer so, ja, ich mache mir aber auch Gedanken. Also und auch, glaube ich, andere Podcasts jetzt, aber ich weiß nicht, wie das so ist, aber es gibt ja viele Podcasts, die man so hört. Und da habe ich selten so das Gefühl gehabt, dass die Leute nur moderieren. Aber natürlich ist ja auch sind ja auch Interviewführungen und sowas dabei und sowas. Und ich habe aber auch immer noch eine Meinung zu den Filmen. Manchmal nehme ich mich ein bisschen zurück, weil ich das Gefühl habe, dass die Gäste mehr Raum haben sollten. Manchmal packe ich mich eher in den Vordergrund. Und ich habe jetzt so zu meiner Filmsozialisation oder wer ich bin, nur weil diese Frage aufkommt und ab und zu mal aufgekommen ist, gar nicht so viel Krasses zu erzählen. Also ich kann nur sagen, dass ich halt, wo fängt man da an? Im Osten geboren bin, in Halle, und jetzt wohne ich ja wieder in der Nähe davon, aber im Westen aufgewachsen bin, in der Nähe von Hannover und dann irgendwann in Braunschweig auf dem Internat war und dann in Berlin. Nee, dann habe ich ein FSJ in Indien gemacht, weltwärts, war ich ein Jahr, habe ich Englisch an der Schule unterrichtet und habe mich am Anfang schon früh, ich war nicht so richtig krass geflasht von so, also ich war immer in der Schule schon mehr geflasht von Philosophieunterricht als Politikunterricht, aber ich habe mir immer schon früh, ich war also ganz früh vegan und so, mit 18, glaube ich, bin ich vegan geworden damals und jetzt esse ich wieder alles. Und dann habe ich mich immer für diese Frage interessiert, so was ist mit Armut im globalen Süden, warum ist Reichtum so ungerecht verteilt und sowas. Und das fand ich dann auch, deswegen bin ich, glaube ich, ursprünglich so ein bisschen nach Indien und um irgendwie auch mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen und so. Und in Indien hat sich eigentlich diese Frage noch verfestigt und dann habe ich angefangen, Ethnologie zu studieren, also Sozial- und Kulturanthropologie und im Nebenfach Philosophie. Und Philosophie fand ich dann so krass abgehoben und unverständlich an der Uni. Ich habe die Leute auch so gehasst in diesem Studienfach, dass ich dann das zurückgestutzt habe auf quasi ein halbes Nebenfach und als anderes halbes Nebenfach Politikwissenschaften gemacht habe. Und deswegen habe ich so einen seltsamen, ich dachte auch erst, dass Sozial- und Kulturanthropologie oder Ethnologie ein bisschen was anderes ist. Also ich wusste nicht, dass das diese Methode der teilnehmenden Beobachtung ist, andere Kulturen zu verstehen, so aus sich heraus zu verstehen. Das ist ja so eine sehr große Kulturgläubigkeit, so ein Kulturrelativismus auch, ne, dass gesagt wird, man kann Leute aus anderen Kulturen eigentlich gar nicht kritisieren, weil man das so Wittgenstein-mäßig gar nicht verstehen kann, überhaupt was die machen, wenn man nicht da gelebt hat und so weiter und so fort. Und dann hatte ich so nach dem Bachelor, ich war 4 Jahre in Berlin, die Frage, was mache ich jetzt weiter? Und im Bachelor hatten wir schon angefangen, so ein Online-Magazin zu gründen, das hieß Dr. Peng. Da ging es darum, so ein bisschen war meine Idee, dass ich das Gefühl hatte, Leute schreiben immer so geile Hausarbeiten und beschäftigen sich an der Uni mit so interessanten Themen, aber irgendwie machen die daraus nicht so richtig was, was für wen anders noch interessant ist oder für die Gesellschaft interessant ist. Man schreibt halt so seine Hausarbeiten und dann labern die Leute aber trotzdem wieder übers Feiern gehen oder über Festivals und keine Ahnung was. Können wir das nicht irgendwie in so ein junges Popkultur-Kritik-Politik-Magazin irgendwie so ummünzen oder so? Dann haben wir das so ein bisschen gemacht und ich habe gleichzeitig mich gefragt, in welche Richtung will ich gehen? Will ich entweder in so eine Medien-Journalismus-Richtung gehen, will ich in Entwicklungszusammenarbeit-Richtung gehen oder, weiß nicht, vielleicht noch irgendwas Technischeres. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht Ethnologe werden will oder Ethnologie irgendwie weitermachen möchte. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich während des Ethnologiestudiums ein halbes Jahr in Tansania war und so bei NGOs gearbeitet habe, darum ging auch meine Bachelorarbeit. Die Frage war so ein bisschen, ob so, es gibt, das wird jetzt ein bisschen, ich reiße es aber mal kurz ab, partizipative Entwicklungsprogramme. Also es gibt so, es gab große in den 80ern so große Strukturanpassungsprogramme, dass die Weltbank gesagt hat, so, ihr müsst euch so und so und so und so ändern, damit ihr Kohle bekommt quasi. Und das haben die gemacht. Und dann gab es später so partizipative Programme, wo die Leute quasi selber ihre, in Anführungsstrichen, Entwicklungshilfeprogramme designt haben und sowas. Darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und war eben dafür auch in Tansania. Und habe dann gedacht, ich fand es super cool in Tansania. Ich finde deutsche Kolonialgeschichte total spannend. Deswegen mache ich was mit Afrika und habe dann einen Master studiert in Bayreuth, der hieß Kultur und Gesellschaft Afrikas. Da konnte man verschiedene Schwerpunkte wählen. Ich habe Geschichte Afrikas, hauptsächlich Kolonialgeschichte, und Entwicklungssoziologie hieß das, ist quasi die Soziologie der Entwicklungspolitik, studiert. Und das dann, da alle Seminare gemacht und alles, aber keine Hausarbeit geschrieben. Ich habe auch meine Masterforschung schon gemacht, dafür war ich in Kenia und habe mit Kenianerinnen und Kenianer Interviews darüber geführt, warum die in NGOs arbeiten. Also mich hat das interessiert, ist das für Geld, ist das für politische Ziele, ist es aufgrund von eigener Betroffenheit und so. Und zu dieser Zeit hatte meine Mutter einen relativ schweren Unfall. Und dann bin ich so ein bisschen aus dieser Feldforschung so rausgerissen worden, wieder zurückgekommen und bin nie wieder so richtig reingekommen in dieses Studium und habe dann schon überlegt, willst du nicht aus Bayreuth, weil Bayreuth ist halt ein noch super komisches Kaff, also es war cool, nach Berlin, weil das alles so klein war, man kannte sofort jeden, du konntest auf irgendeine Party gehen und kannst direkt 50 Leute oder so. Gleichzeitig war es halt total piefig und deswegen dachte ich, was ist eigentlich ein gutes Zwischending? Und dann bin ich so ein bisschen auf Leipzig gekommen und dachte, ich schreibe dann hier meine Masterarbeit fertig und arbeite, mache aber gleichzeitig schon irgendwas mit Medien, weil Dr. Peng lief dann schon so ein bisschen besser, wir hatten das ein bisschen professionalisiert und wir haben halt den Pengcast gemacht und diesen Comedy-Film-Podcast, den ich mit Kumpels gemacht habe. Und dann habe ich in Leipzig ein Praktikum gemacht bei Detektor FM und da so angefangen so zu jobben. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich diese Medien-, Podcast-, Audio-, Journalismus-Welt geiler finde als das, was ich gerade studiere und eh nicht so richtig was damit machen will. Und saß dann immer hier so alleine in der Bibliothek und habe versucht, diese Masterarbeit, erstmal diese Hausarbeiten zu schreiben, die ich nie geschrieben hatte. Also ich kann wirklich sagen, hätte es Deadlines gegeben, hätte ich Deadlines gehabt in jedem Semester, wann die Sachen abgegeben werden müssen, hätte ich einen Master jetzt. Habe ich aber nicht, dann habe ich irgendwann eine Redaktionsleiterstelle bei Detektor angeboten bekommen, als Markus Engert, der jetzt bei BuzzFeed News ist, da weggegangen ist. Und habe die angenommen und dann mein Studium geschmissen. Das war sehr angenehm. Das Studium zu schmeißen war fast so schön, wie das Studium zu bestehen. Also ich war wirklich so froh, als das aus meinem Leben raus war, wobei das Thema immer noch total spannend ist. Und genau, dann habe ich viel bei Detektor gearbeitet und dann halt immer Bock gehabt, als wir dann beim Pencast gemerkt haben, wir haben keine Zeit mehr, die anderen haben auch nicht so Interesse, über Filme zu reden, gedacht, lass uns das mal umbauen und lass das mal bei Detektor machen. Dann gab es da Shots, das dann nach einem Jahr aufhören musste, weil es kein Geld verdient hat quasi. Und ich konnte aber das auch bei Detektor nicht, das war ein bisschen doof, halt nicht irgendwie mitnehmen oder so. Den Feed-Podcast haben ja so Feed, wo Hörer drauf sind und sowas, ne, ging alles nicht. Dann habe ich das ja in so einem 5 Tage Session hat alles neu gestartet als Cuts und ich glaube, im Nachhinein kann man fast dankbar sein, dass Detektor das so kurzfristig abgesägt hat, weil es dadurch und durch diesen Thread und sowas nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und genau, dann ging es so weiter. Und warum Filme? Diese Frage, ich weiß das selber nicht so richtig. Also ich glaube, es fing irgendwann, habe ich auch schon mal erzählt, so damit an, dass wir mit Kumpels immer so, ich mit Max Ohle, der beim Pencast war, immer so über The Walking Dead und so aufgeregt haben, weil wir das so geil fanden, aber auch so richtig scheiße. Und dann ging das immer weiter, dass ich an der Kritik eigentlich super viel Interesse hatte. Welches Weltbild eröffnen mir Filme, welche Gedankengänge und so weiter und wie kann man darüber reden? Und so ein bisschen habe ich dann, glaube ich, angefangen, Kino Plus zu gucken und fand das irgendwie so ganz interessant und habe dann gedacht, könnte man das nicht irgendwie anders machen? Dann auch irgendwann Wolfgang und so entdeckt und solche Sachen und so gedacht, kann man nicht sowas wie, das war am Anfang noch so geplant, das literarische Quartett aber mit Filmen machen? Fast alle Projekte scheitern ja immer, die das literarische Quartett mit Videospielen oder so sein wollen. Und ich glaube, so brutal ist es dann auch nicht mehr geworden, wie das literarische Quartett war. Aber so hat es ein bisschen angefangen. Und meine Filmsozialisation, ich weiß gar nicht, was das früher war. Also auf jeden Fall Sachen, über die wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, Matrix war wichtig. Ich glaube, Donnie Darko war wichtig. Ich glaube, dieses ganze so zu Garden State rausgekommene, so Hipster-Indie-Kino, was gerade für Leute, die noch nicht studiert hatten, irgendwie interessant war, war dann für mich stark. Und dann halt immer habe ich mich eher über die Podcasts immer mehr mit dem Ding beschäftigt. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich es hier machen darf, weil ich ja wirklich nicht so viel weiß über viele Filme nicht gesehen habe. Aber gleichzeitig glaube ich, dass dadurch ich auch so ein nochmal anders geartetes Interesse habe und auch nochmal vielleicht noch Leute reinholen kann, die vielleicht auch nicht so viel wissen. Und dann so ein bisschen tatsächlich, um da wieder anzukommen, moderieren kann. So, das war meine Lebensgeschichte, Lukas. War da was Neues für dich dabei?
Ja, ich glaube, ein paar von diesen spezifischen Projekten in Afrika und so zum Beispiel waren mir noch nicht bekannt. Aber ich hatte dich auch nie irgendwie als profillos wahrgenommen oder so. Also ich glaube, das ist dann wirklich der Kontrast zwischen Leuten, die hier dann hineinkommen, die ja stellenweise dann große Charakter sind oder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so Kunstfiguren wie irgendwie ein El Hotzo oder ein Dax Werner oder so. Also dass man neben denen erstmal als normaler Mensch vielleicht etwas blasser ist, das ist ja auch kein Wunder. Und gerade wenn du so der Kern dieses Podcasts bist, um den alles rotiert, wirst du natürlich automatisch als so eine Anführerfigur, als der, der das Ganze leitet, moderiert, steuert, organisiert, wahrgenommen. Und wir wissen aus allen Samstagmorgen-Cartoons, aus allen Kinderserien, der Anführer ist immer der langweiligste.
Das stimmt, der Ted Mosby
bin ich. Ja, sowas in die Richtung.
Bin ich so ein bisschen, ja. Und ich habe mich aber gefragt, warum mich das eigentlich, das musste ich wirklich neulich drüber nachdenken, warum mich das nicht einschüchtert, mit dir zum Beispiel über Filme zu reden. Also warum ich nicht das Gefühl habe, ja, so krass.
Weil ich auch nur irgendein Dulli bin. Warum sollte
natürlich,
das nicht einschüchtern?
Weil, naja, weil du halt sehr, also ein paar Leute hatte ich ja dann das Gefühl, so sind auch manchmal ein bisschen eingeschüchtert bei dir oder bei Wolfgang oder sowas, weil ich das Gefühl habe, dass ihr manchmal euch jetzt auch nicht unbedingt immer anpasst an den Diskurs, sondern halt eure Standpunkte sagt. So wie ich es aber auch cool finde, zum Beispiel im literarischen Quartett oder sowas. Da wird halt nicht drauf eingegangen, so was sind die Befindlichkeiten so richtig der anderen, sondern du hast halt deine eigenen Punkte und sagst sie dann. Und ich habe so gemerkt, dass ich, und das ist glaube ich auch ein Ding vom Erwachsenwerden, ich weiß ja, was ich hier mache. Und ich weiß ja, dass ich das, also ich gebe halt mein Bestes und ich lese mich ein zu Sachen, die ich nicht kenne und ich beschäftige mich mit Sachen und versuche trotzdem aber auch Punkte zu finden, die ich jetzt noch nicht irgendwo gelesen habe und sowas. Und natürlich ist dieser ganze Organisationsaufwand, also die Leute überhaupt erstmal in einen Podcast zu kriegen, sorry, das klingt so wie Eigenlob, aber manchmal ist Eigenlob für einen selber wichtig, weil man sich oft selber scheiße findet im Film, was macht oder abwertet, dass ich manchmal auch sagen muss, ja, diese ganze Sache überhaupt aufzuziehen, ist ja auch eine Leistung. So, und das ist halt eine natürlich des Moderierens und so, die manchmal gar nicht so rauskommt. Ich wäre gern noch besser im zusammenfassenden Moderieren. Also ich würde ganz gerne, habe ich auch schon oft gesagt, noch gerne manchmal schneller checken, wer findet eigentlich etwas aufgrund von was schlecht und wie kann man das nochmal zusammenbringen? Also wie kann man eine Verbindung aufstellen oder auch dann erklären, warum die sich auch widersprechen zum Beispiel. Das ist noch so ein großes Ziel. Ja. Jan hat uns geschrieben, hey Christian, erstmal das obligatorische Danke für den besten Filmpodcast. Dankeschön, Dankeschön. Hier, guck mal, die Mühe, die du in das Projekt steckst, ist in jeder Folge hörbar. Yes! zu meinem Themenvorschlag, gerade in Zeiten von Social Distancing, aber auch sonst ist der Diskurs rund um psychische Gesundheit bzw. Depressionen im Vergleich zu der Anzahl der Betroffenen erstaunlich klein. Fast jeder, so jedenfalls aus meiner Perspektive, kann die Auswirkungen psychischer Probleme bei bekannten Freunden beobachten oder musste sie schon an sich selbst erfahren. Depressionen sind eine Volkskrankheit und ich weite den Begriff Depression hier auch auf aus das, was klinisch wahrscheinlich nicht als Depression diagnostiziert werden würde. Ich will damit den schweren Depressionen nicht ihr Gewicht nehmen, finde es aber wichtig, den psychischen Problemen, die für viele schon zu einem alltäglichen Phänomen geworden sind, entsprechendes Gewicht zu geben, um sie denk- und sprechbar zu machen. Nun produzierst und gestaltest du einen Film und keinen Psychologie-Podcast. Trotzdem fände ich eine Besprechung aus erster Perspektive interessant. Welche Qualitäten besitzt der Film für die Behandlung, nicht bloß im therapeutischen Sinn psychischer Probleme? Welche Perspektiven bietet er? Welche Rolle spielen Depressionen beim Schaffungsprozess, sowohl beim Film als auch bei der Filmkritik? Und wenn es euch nicht zu tief ins Private reicht, auch welche Erfahrungen habt ihr mit Filmen in schwierigen Lebensphasen gemacht? Welche Filme haben in diesen Zeiten besonders mit euch resoniert? Wäre sicher interessant, aber nur, wenn dir das nicht zu privat ist. Du hast es rausgegriffen, warum?
Ich weiß nicht, ich fand die Frage einfach interessant und ich war nicht ganz sicher, wie man sich jetzt dem genau nähert, gerade bei diesem Konzept von Psychotherapie. Also es gibt ja Bücher darüber, zum Beispiel Susanne Fellinger hat Spielfilme in der Psychotherapie geschrieben, was so als so eine Art Anweisung funktioniert. Und es geht ja vor allen Dingen dann darum, wie ästhetische Eindrücke erzeugt werden und Impulse halt eben beim Klienten jeweils haben. Und die gehen natürlich sehr offensichtlich, die sprechen sehr unmittelbar was Unbewusstes an. Also wir haben ja auch eine lange Tradition von psychoanalytischer Filmkritik zum Beispiel. Und es geht ja auch oft darum, dass man quasi so subkutan arbeitet, so unter einer rationalsprachlichen Ebene. Und ich glaube, darin liegt natürlich der Wert von Filmen bei Behandlung. Natürlich darf man sich das jetzt nicht wie die Ludovico-Methode aus
Clockwork Orange
Vorstellen, dass da dann die Augen aufgesperrt werden oder so. Aber ich glaube, man sucht ja gerade in verschiedene, also auch bei tiefenpsychologischen und bei psychotherapeutischen Herangehensweisen oft Impulse von außen, versucht Sachen aus der Vergangenheit, aus dem Leben von Menschen erfahrbar zu machen, wieder zu durchleben. Es geht ja nicht einfach darum, irgendwie über Vergangenheit und Trauma zu reden, sondern die in irgendeiner Form denen wieder zu begegnen und die zurückzuholen. Und ich denke, dazu werden Filme tatsächlich manchmal angesetzt. Natürlich ist da auch immer das Risiko, ja, dass man bestimmte Effekte auslöst, die vielleicht nicht beabsichtigt sind. Das ist ja auch, Filme sind ja wahnsinnig komplexe Zeichensysteme und deshalb auch psychologisch natürlich sehr komplex. Aber es gibt definitiv Theoretiker und auch Psychotherapeuten, die sehr unmittelbar mit Filmen und mit dem Kino zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch wahnsinnig viel so Affektstudien und sowas, sowohl auf so einer rein quantifizierenden Ebene als auch mittlerweile natürlich oft auf so einer biologischen Ebene. Also selbst Studios haben ja so ein Interesse an einem Bio-Kino, das geprägt ist durch den steigenden Puls des Zuschauers, dass man irgendwie Kurven, was Puls angeht, zum Beispiel mitmisst und so. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig großer Komplex, der wahrscheinlich in Zukunft jetzt, wo sich menschliche Reaktionen, psychologische Effekte sehr viel besser, will ich nicht sagen, aber sehr viel präsentierbarer quantifizieren lassen, wird das sicher auch an Gewicht gewinnen.
Ja. Behandlung im therapeutischen Sinne. Das weiß ich nicht so ganz, ne? Also diese ganze Sache psychoanalytische Filmkritik, das ist bei mir noch so ein großes Fragezeichen, weil zum Beispiel bei dieser Coppola-Vorbereitung, da gab es ja dieses eine Buch, was ich dazu gelesen habe, wo es halt auf diese psychoanalytische Sicht auf Filme geht. Und Psychoanalyse, das meint auch Christiane Attig mal bei mir, ist ja eigentlich so total out in der Welt der Psychologie. Also diese ganze Freud, C.G. Jung-Geschichte und sowas ist eigentlich gar nichts, was man, also lernt man im Studium mal so als Randnotiz und ist wichtig, weil daher kommen wir so ein bisschen, aber heute macht das eigentlich kaum noch jemand. Und deswegen finde ich manchmal, wie auch bei so manchen Feuilleton-Texten, wo dann halt so, weiß ich nicht, Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen oder irgendwelche wirklichen Allgemeinplätze, die jetzt fast jede und jeder kennt, zitiert werden. Ich habe immer das Gefühl, wie viel bringt das eigentlich so, ne? Also da so dran zu gehen.
Ja, aber Moment, also zum Beispiel, wenn du dir die feministische Filmkritik anguckst, dann entspringt die doch auch zu einem ganz substanziellen Teil der psychoanalytischen. Also Leute wie Laura Mulvey waren zuerst Filmfans, haben dann in den 60ern und 70ern halt so diesen neuen Trend Freud halt irgendwie mitgenommen und sind darüber hinaus dann zu ihrer Rezeptionstheorie gekommen. Und ich glaube, das ist doch wahnsinnig verbreitet. Auch viele Leute, die heute irgendwie über Film schreiben, haben doch immer einen Bezug zur Psychoanalyse. Also du kannst doch zum Beispiel auch jemanden wie Zizek oder sowas oder Marc Fischer oder so nie ganz ohne die Präsenz von Psychoanalyse halt eben begreifen. Also ich glaube schon, dass das in der Filmrezeption immer noch super wichtig ist.
Voll. Nur wenn man die Filmkritik macht mit Ich, Es und Über-Ich, dann also weiß ich halt nicht, ob das immer so viel bringt. Aber das ist natürlich, was ja, sorry, ich habe echt nicht so viel Ahnung jetzt von dem Thema, aber was natürlich in der Psychoanalyse super wichtig ist, diese, was war das, die dritte Kränkung oder was, ne? Also, dass wir der selbst Mensch nicht der Herr, der Herr im eigenen Haus sind. Das ist natürlich ganz wichtig, dass es das Unbewusste gibt und dass nicht alles auf der absolut oberflächlichsten Ebene für uns stattfindet, auf einer rationalen Ebene, sondern viel darunter ist. Und das ist natürlich das, was auch Film mit gerade dem Publikum macht. Und im Film geht es ja ganz oft um Beziehungen. Also es geht ja ganz oft um Beziehungen zwischen Menschen und das ist ja eine riesige Komponente davon. Und gerade schwierige Charaktere in Filmen sind ja gerade so interessant, dann auch aus dieser Sicht zu analysieren. Also dass man diesen Blick irgendwie braucht, ist total klar. Und ich bin da auch noch so am Anfang ein bisschen mich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall, genau. Und ich finde diesen Blickwinkel darauf auch auf jeden Fall interessant. Es ging ja jetzt hier auch noch mehr um Depression. Da ist ja die Frage, okay, als Behandlung, das ist immer so eine Sache, ne? Also, ich habe jetzt gerade dieses Bestseller-Buch als Hörbuch gehört, Das Kind in dir will Heimat finden, von Susanne Stahl heißt die, glaube ich. Okay. Das ist ja irgendwie so, kennst du das?
Nee.
Es ist ganz cool.
Also ich habe den Namen gelesen, aber gelesen.
Also nicht, das ist so ein bisschen dieses Ding, das geht jetzt, ich nenne das, weil ja, natürlich diese Frage ist, wie doll soll man sich überhaupt, wenn man tatsächliche Probleme hat, selbst therapieren oder sowas, ne? Also oder sollte man dann nicht tatsächlich einfach eine Therapie anfangen, ist das nicht der beste Weg? Aber natürlich bietet natürlich Kunst immer die Möglichkeit, sich zu identifizieren. Und ich finde am stärksten, oder eins, was, glaube ich, jeder kennt, ist, dass nach einer Trennung auf einmal Songs über Trennung ganz anders bei einem resonieren, als wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, zum Beispiel so. Also je nachdem, was deine eigene Lebenssituation ist, ändert sich natürlich dein Bezug auf die Kunst und das, was die Kunst mit dir macht. Und deswegen gibt es natürlich Filme, gerade zum Beispiel, wenn man sich eben mit den Hauptpersonen sehr gut identifizieren kann oder die gehen durch ähnliche Probleme durch, bei denen man nochmal, also erstmal vielleicht auf der ersten Ebene einfach nur sich verstanden fühlt, das ist ja schon mal wichtig, und dann vielleicht sogar im nächsten Schritt noch eine Art Ausweg sieht oder sowas und sich vielleicht tatsächlich so einer Mini-Therapie da befindet, aber natürlich an sich ist es immer ganz gut, dann eine tatsächliche Therapie anzufangen, wenn es wirklich schlimm ist und man hat das Gefühl, es sind tatsächlich nicht nur so kleine Episoden, sondern das Leben leidet wirklich richtig stark darunter und man kann viele Sachen nicht machen, weil man in so starken Depressionen drin ist. Dieses Buch ist ganz cool, weil es darum geht, es geht um diese Sonnenkind-Schattenkind-Thematik, also die Grundidee ist, dass wir alle Glaubenssätze in uns haben, die aus der frühen Kindheit sind, und da, wo wir oft Probleme haben im Alltag, wo wir mit Leuten aneinander geraten, wo wir cholerisch werden, wo wir nicht für uns einstehen, wo wir uns zurückziehen oder sowas, meint sie, basiert das hauptsächlich auf den Vermeidungsstrategien dieser Glaubenssätze. Also wenn du zum Beispiel nie mit deinem Vater ein richtiges Gespräch führen konntest und du hast den Glaubenssatz in dir, ich kann nichts richtig machen, dann gehst du vielleicht ins Leben mit dieser Idee, dass du irgendwie nie was richtig machen kannst und versuchst dann zum Beispiel zu overaccomplishen und wirst halt so krass, dass du immer versuchst halt alles total perfekt zu machen. So. Und sie sagt quasi, wir sollten rausfinden, was sind die Glaubenssätze und was sind die Vermeidungsstrategien, die wir anwenden. Und diese Vermeidungsstrategien beruhigen aber oft nicht das Problem. Also du kannst noch so perfekt sein im Beruf und noch so anerkannt sein. Meistens ist dieses innere Kind davon nicht geheilt. Das klingt so ein bisschen esoterisch, ist aber nicht so esoterisch geschrieben. Also für die Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben und nicht die allerkrassesten Issues haben, kann ich das empfehlen, das mal zu machen. Also weil man viel, was sie beschreibt, kennt man entweder von sich oder merkt, ah, das kenne ich von anderen. Also ah, das ist der und das ist der und das ist die. Aber deswegen, ich glaube, sowas kann schon helfen beim Film, aber ich glaube nicht, dass Filme so das Allheilmittel dafür ist, wenn man, also dieses Wort psychische Probleme, ich habe auch mal gehört, dass man das nicht sagen soll, ich weiß gar nicht, was das Richtige ist, weil Probleme, weil viele haben das ja, ich weiß nicht, ob das eigentlich der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall, ja, kann da Kino, glaube ich, schon helfen. Hast du das so, also hast du das so in schweren Phasen irgendwie, dass dir das Kino geholfen hat?
Ich glaube, Selbstmedikation mit Filmen kann ich nicht empfehlen. Ich finde, diese Frage, die hier gestellt worden ist, Depression beim Schaffungsprozess, sowohl bei Filmen als auch bei Filmkritik. Ich glaube, als jemand, der persönlich damit sehr viel Erfahrung gemacht hat, bei dem das auch in der Familie eine lange Geschichte hat, würde ich argumentieren, ich glaube, dass man sich da von Bildern lösen muss, die dazu verweisen, dass das helfen würde. Das würde irgendwie Kunst hervorbringen oder irgendwie einen besonders interessanten Herangehensweise. Das würde kreativ oder besonders kritisch machen oder so. Also ich glaube, so von Bildern wie dem leidenden Künstler oder so sollten wir uns wahrscheinlich so weit wie möglich lösen. Und ich glaube, Filme helfen nur in bedingten Teilen. Ich glaube, Filme helfen, über die eigene Position nachzudenken, die zu reflektieren oder die in irgendeiner Form gespiegelt zu sehen. Also ich kann sagen, dass ich mich in Filmen wiedererkannt habe, aber ich habe das Gefühl, dass oft Begreifen allein eben nicht besonders weiterführt, sondern dass man tatsächlich neue Strategien finden muss, neue Methoden, Herangehensweise, und damit sollte man eben tatsächlich am besten in der Regel an Leute, die das professionell machen können, die eine professionelle, neutrale Perspektive von außen anbieten können, sich wenden sollte. Aber ja, natürlich habe ich Phasen gehabt, wo dann irgendwie besonders mitreißende Filme irgendwie in irgendeiner Form geholfen haben oder mir das Gefühl gegeben haben, so, hey, ich bin mit diesem Problem nicht allein auf der Welt. Ja. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, Depressionen oder so machen auch nicht automatisch interessante oder mitreißende Filme oder so. Es gibt so viele langweilige Filme und Bücher über Depressionen, die auch aus einer Depression heraus entstanden sind. Also ich glaube, Pathos des Lebens bringt nicht gleichzeitig Pathos in der Kunst hervor.
Ja, kommt halt auch darauf an, was das genau, also bei richtigen Depressionen spricht man ja auch darüber, dass, oder so habe ich das immer mal erklärt bekommen, dass es halt Depressionen gibt und so depressive Episoden, und bei depressiven Episoden ist es meistens so, dass wenn du dich dann aber mit Leuten mal wieder triffst und mal redest, dann gehen die relativ schnell wieder weg, also die sind irgendwie aufzulösen, oft auch durch sozialen Kontakt oder durch irgendwelche Erfolge oder sowas.
Ja, klar, dann geht's meistens wieder. Halt auf einer biologisch-chemischen Ebene tatsächlich.
Depression auch. Ist halt tiefer, und es ist dann halt so, dass dann selbst das irgendwie nicht mehr so viel bringt. Ich habe aber auch, also mit so depressiven Episoden schon viel zu kämpfen. Ich merke es dann immer, wenn ich, also ich bin durch ja, eine Sache gegangen, so letzten Dezember, kurz vor Weihnachten, und das hat sich in Corona noch so ein bisschen reingezogen, so eine private Geschichte, die, mit der ich sehr, sehr zu kämpfen hatte. Also Corona war für mich so eine Zeit der, oder anfangs Corona war für mich so eine Zeit einerseits der totalen Freiheit, des totalen Gefühls von wegen geil, du machst eh schon alles von zu Hause, nichts ist davon betroffen, du kannst alles weitermachen, so dein Leben, du wohnst in einer geilen Stadt, die Wohnung ist billig. Irgendwie manchmal dachte ich so, Alter, was ist eigentlich, hätte ich mir dieses Leben, was ich gerade führe, so als Kind erzählt, dass das geht, man redet so über Filme zum Beispiel und macht dies und das und alles so von zu Hause und alles ist entspannt, hätte ich das cool gefunden, aber gleichzeitig war man auch sehr viel alleine und war wirklich auch so damit, dem so ausgesetzt, weil man auch fast niemanden treffen konnte, außer irgendwie in Zoom-Calls oder in Podcasts und sowas. Und das ist ja einfach anders. Also es ist ja einfach anders. Und ich glaube, auch bei depressiven Episoden kann das Podcasting helfen. Bei richtigen Depressionen wird es schon schwieriger, glaube ich. Ich merke dann so bei depressiven Episoden, also bei dieser Sache, die mich so sehr getroffen hatte, die da war, man kann manchmal auch am Schmerz von etwas und an der Trauer natürlich auch positive Sachen sehen, nämlich wie wichtig einem etwas war oder sowas oder wie, was für ein großer Teil in einem Leben das tatsächlich eingenommen hat oder sowas, so, ne? Also zum Beispiel auch bei Trauer um jemanden, der gestorben ist, zum Beispiel findet man da ja auch manchmal nochmal zu einem Gefühl von sich zurück, was auch positiv sein kann. Auch der Weg aus so depressiven Episoden kann auch sowas Überpositives manchmal haben, aber manchmal steigert man sich da oder ich in sowas Manisches rein. Also ich habe eh das Gefühl, ich bin so total angefixt und hab Bock, wir machen das Projekt, wir machen das oder ich bin so, oh Gott, alles ist so nervig. Und was ich auch merke, ist, dass man Lob oft nicht so annehmen kann, ne? Also wenn dann so irgendwelche Mails kommen, die sagen, ey, der Podcast ist super cool und keine Ahnung was so, dass das viel weniger manchmal wiegt für einen als Kritik, ne? Also ist man so Kritik so, ja. man kann sich manchmal noch wirklich an Sachen, muss ich heute noch denken, wo ich was falsch gesagt habe im Deutschunterricht. Absolut. Und mein Lehrer hat mich verbessert und ich denke da heute noch dran zurück so und es wurmt mich heute noch so ein bisschen. Manchmal denke ich, was hätte ich eigentlich zurücksagen sollen und keine Ahnung was so. Und das finde ich echt krass, wie man so kleine Kritiksachen, die man damals im Moment als gar nicht so groß wahrgenommen hat, sich bis heute noch reinziehen und man bis heute noch daran denken muss manchmal. Das finde ich schon interessant. Deswegen ist natürlich auch immer gut, also das habe ich wirklich, steht auch in dem Buch, aber das habe ich auch so ein bisschen angefangen, sich wirklich auch, es klingt ein bisschen überheblich, sich selbst zu loben für Sachen, die man gemacht hat. Einfach so, ey, du hast heute das gemacht, das ist cool, das wolltest du eh schon die ganze Zeit machen, jetzt ist es fertig, jetzt ist die Mail rausgeschickt, jetzt ist irgendwie der Podcast hochgeladen, so, ach, ist doch cool. Sowas ist schon da manchmal ganz gut, aber das hilft, glaube ich, nicht bei richtigen, schweren Problemen, die man hatte.
Ich finde das wirklich absurd, wie der menschliche Verstand sich da seine Bahn bricht, weil ich erinnere mich daran, dass wir in der 4. Klasse mit so einem Kassettenrekorder so eine Art Hörspiel oder so aufgenommen haben, so eine seltsame Mischung aus, mein Klassenkamerade Marco imitiert irgendwie eine Otto-CD, die er zu oft gehört hat und wir sagen alle lustige Sachen dazu und ich weiß, dass ich mich bei einem Satz da versprochen habe oder irgendwie so ein bisschen gestottert habe und dass ich da heute noch manchmal dran denke. Also wenn man das jetzt hier so im Podcast konnte, das war wahrscheinlich der erste Podcast, den ich in meinem Leben aufgenommen habe und ich denke immer noch daran, dass ich mich da versprochen habe und ja, also man fixiert sich da immer auf das Schlimmste Mögliche.
Ja, und ich liebe ja Good Will Hunting so doll. Und da gibt's ja diese Szene, wo dann am Ende, also ne, wo der, na, auch an manchen Teilen auch oberflächlich der Film, aber diese lange Szene zwischen Robin Williams und Matt Damon, wo Robin Williams einfach nur sagt, it's not your fault. So, it's not your fault. Und dann Will Hunting immer sagt, ja, aber das und keine Ahnung. Und bis das so ankommt, ne, und die sich dann in den Arm nehmen, da muss ich auch nochmal so dran denken, dieses, ja, es ist nicht deine, Luca, es ist nicht deine Schuld, dass du dich da, was du dich da versprochen hast als Kind bei diesem, bei diesem Hörspiel, ja.
Ja, ich wollte nochmal erwähnen, dass das ja echt ein super zynischer Film ist, den sie nur geschrieben haben, um damit Oscars zu gewinnen. Das war von vornherein ihr Plan. Sie haben gesagt, hey, wir wollen in dieses Geschäft rein und wir brauchen irgendwas, das uns tatsächlich halt irgendwie so Award-Aufmerksamkeit beschert. Und das war dieses Drehbuch. Und das finde ich so eine unangenehme Geschichte irgendwie, dass ich diesen Film, weiß nicht, nur kritisch betrachten kann.
Da muss man natürlich die Kunst noch kurz ertrennen, aber ich habe da neulich, ich muss das mir gerade mal suchen, so eine Letterboxd-Rezension gesehen, die ich so scheiße witzig fand, die das auch auf Twitter gepostet, wo jemand meinte, still can't believe that Matt Damon and Ben Affleck wrote this movie, they look like they have one brain cell in between of the both of them. Oder dachte
ich so, ja. Oh, ich habe gestern einen Film nochmal mit dem jungen Mark Wahlberg gesehen und habe gesagt, boah, der sieht ja echt, also der sieht so dumm aus in diesem Film. Mein Gott, du hast immer das Gefühl, so die Haare verdecken so ganz knapp die Lobotomienarbe halt irgendwie.
Irgendwas ist mir noch eingefallen, was dazu
noch
gepasst
dazu, hat. Oder wolltest du
noch
dazu
zu einer anderen Sache. Wollen wir zu Stefan? Wer ist, wo ist der denn? Ach, hier. Ja, gehen wir doch einfach mal zu Stefan. Stefan, Herr Christian, vielen Dank für den Podcast und die großartige Arbeit. Danke, danke. Mich würde interessieren, was ihr, haben wir darüber nicht mal schon mal gesprochen? Nee, wir haben mit Wolfgang mal kurz angesprochen. Mich würde interessieren, was wir von Filmbewertungen, Sterne auf Letterboxd, The Guardian und so weiter haltet. Ihr selbst macht das ja nur hin und wieder. Lukas, soweit ich gesehen habe, gar nicht. Und auch ich habe meine Schwierigkeiten damit. Seht ihr solche Bewertungen ausschließlich als kontraproduktiv an? Oder könnt ihr diesem System auch Positives abgewinnen? Und eine Frage zu den Specials. Wie macht ihr das, wenn ihr mal Hitchcock, Godard, Bergmann oder andere RegisseurInnen mit einer nicht leicht überschaubaren Filmografie besprechen müsst? Pickt ihr 10 Filme raus oder dürfen wir uns auf einen 10-Stunden-Marathon freuen? Das wissen wir noch nicht hundertprozentig, glaube ich, zur letzten Frage, wie wir das machen. Also wir werden auf jeden Fall nicht über alle Bergmann-Filme in einem Podcast sprechen, so viel ist sicher. Ich glaube, da war Ghibli das Benchmark, das nicht mehr erreicht werden
soll. Länger sollten wir nicht werden.
Ich tippe mal, wir würden Sachen rauspicken. Ich glaube, wir würden dann sagen, wir nehmen jetzt mal hier diese, weiß ich nicht, vielleicht 8
oder
so.
Wobei wir uns das natürlich immer vorgenommen haben, zu sagen, wir konzentrieren uns auf 3 Filme besonders oder so. Und das hat nie so ganz funktioniert. Also,
soweit, dass wir mit Wolfgang noch nicht mehr drüber gesprochen haben, welche Tarkovsky-Filme das sind. Ich glaube, wir glauben alle selbst schon nicht mehr dran, dass wir
brauchen. Nee, also ich glaube, das haben wir als illusorisch irgendwann eingeordnet. Und ich denke, wir müssen uns in Teilen sicher auch irgendwie noch Gedanken machen über dieses Special-Konzept. Ich finde ja, wenn ich ehrlich bin, in der Regel fast immer diesen Anfangsteil, in dem so genereller dieser Regisseur eingeordnet und kategorisiert und irgendwie auf Themen und Tendenzen und zentrale Formentscheidungen und so untersucht wird, immer den ergiebigsten. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass die einzelnen Filme davon vor allen Dingen die Anwendung sind und die überprüfen so der Grundthesen. Also ich weiß nicht, wir können definitiv noch mal gucken, wie wir genau das in Zukunft aufbauen.
Ja, Dirk hat dazu nämlich geschrieben, bei den Specials habe ich das Gefühl, dass hier viel Potenzial verloren geht. Die Filme der Großen haben, wenn auch nicht vielleicht alle, eigentlich genug Stoff, um auch eine eigene Cuts-Folge zu bekommen. So werden sie aber in 20 Minuten abgearbeitet und es kommt nicht so sehr in die Tiefe, zumal du und deine Gäste gegen Ende der Aufnahmesession auch Ermüdungserscheinungen aufweist. Eine Möglichkeit wäre, sich nur 2 Filme eines Werkes vorzunehmen und diese exemplarisch für den Regisseur zu besprechen. Aber auch der Vorschlag, andere Genres zu besprechen, finde ich gut. Ich persönlich, da muss ich jetzt von mir persönlich aufgehen, finde es total geil, dass wir das so machen, aber es ist auch so aus so einer Selbstsicht, dass ich das cool finde, halt diese Specials zu RegisseurInnen zu machen und nicht zu speziellen Genres. Können wir aber gerne irgendwann machen. Also ich würde natürlich gerne Cuts viele Jahre machen und deswegen können wir das gerne irgendwann umwerfen. Gerade habe ich noch sehr viel Spaß daran, wie das jetzt ist. Aber es stimmt natürlich, da ist schon was drin. Ich mag diesen Rundumschlag trotzdem irgendwie so ein bisschen. Es ist so, man kann da nicht so ganz in die Tiefe gehen, das stimmt, aber trotzdem würde ich sagen, sind wir nicht nur oberflächlich an den Filmen dran, aber es stimmt, irgendwann sagt dann halt mal jemand zu 2001,
ist gut.
Finde ich doch nicht so dolle wie die anderen. So irgendwie, ja.
Ja, ich meine, das bekommt natürlich so ein bisschen so eine Listicle-Qualität. Das ist in Teilen dann halt natürlich irgendwann auch ein Aufzählen und hat dann auch sowas von so einer Bestenliste oder so, was ich nicht immer den sinnvollsten Zugang zu Kino finde. Aber ich fand bis jetzt die Folgen, die wir hatten, immer doch sehr interessant und sehr ergiebig. Auch wenn man dann halt wirklich so die gesammelten Thesen auf einen Film nochmal wirft und es auf einmal nicht mehr passt oder so.
Ja.
Also ich finde, das ist ja schon auch ein Format, das gewisse Brüche hervorbringt an Teilen und dadurch interessante Beobachtungen. Und vielleicht ist es dann auch manchmal, das ist jetzt natürlich vielleicht auch in Teilen eine Rechtfertigung oder Legitimierung für den aktuellen Zustand, manchmal bringen auch vielleicht diese Ermüdungserscheinungen dann nochmal eine andere Perspektive hervor, dass man sich irgendwie vielleicht das Zurechtgelegte beiseite schiebt und dann doch mal irgendwie schnippischer oder eine Kurzschlussentscheidung zu irgendwas hat und dann doch mal vielleicht noch so ein anderer Zugang aufgeworfen wird. Aber man kann definitiv darüber diskutieren und ich glaube, das ist hier schon angesprochen, das stößt halt an Grenzen, wenn man irgendwann Takashi Miike mit 120 Filmen oder so vor sich hat und dann zwangsläufig auswählen muss und so. Also es gibt ja auch Regisseure, bei denen nicht alle Filme verfügbar sind und zwar auch zentrale Werke nicht und so. Also gerade wenn wir irgendwann, was weiß ich, zu irgendwie einem Griffith kommen oder allem, was irgendwie bis in die Stummfilmzeit reicht oder so, wird es halt auch einfach rein logistisch schwierig.
Genau, die Möglichkeiten wären, weniger Filme zu nehmen oder die Möglichkeiten wären, mehr Folgen zu machen. Ne? Also man könnte auch sagen, wenn die Leute jetzt, weiß ich nicht, so 17 Filme haben oder sowas, man macht 2 Folgen, 2 Monate hintereinander, müssen wir einfach mal schauen. Ich würde sagen, man beschränkt sich da einfach ein bisschen. Und da du sowieso ja alles gesehen hast, kannst du dann trotzdem zu den anderen Sachen einen Satz sagen.
Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Es gibt Leute, die so viel mehr gesehen haben, aber na gut.
Ja, genau. Was haltet ihr von Sternebewertungen? Ich komme auch so ein bisschen aus der Videospieljournalismus-Ecke und da war ja immer dieser große Frage, so was ist mit den Bewertungen eigentlich? Ne? Da diese große Diskussion, weil in den Videospielen das ja noch viel krasser gemacht wird, immer jeden Film, jedes Spiel mit Sachen zu bewerten. Dann ging das mit so Prozentwertungen oder mit Sternewertungen oder mit irgendwas so. Und ich bin ein Verteidiger dessen bei Videospielen, weil ich finde, dass die Kritiken oft so schlecht sind und so egal und so langweilig und mich nicht interessieren, dass alle Systeme nochmal aufgezählt werden, dass mich einfach nur interessiert, was jemand, der bei der GameStar arbeitet oder jemand, der bei IGN arbeitet, einfach so grundsätzlich darüber denkt, damit ich mir das nicht alles durchlesen muss. So, bei Filmen ist es aber anders. Also bei Filmen interessiert mich diese Art des Zugangs nicht so.
Warum ist denn Ihre Zahlenbewertung, wenn der Text Quatsch ist, auf einmal wertvoll? Also worin liegt der Nutzen von dem für dich? Also warum ist der nicht genauso nutzlos oder schlecht für dich wie der Text?
Weil der Text länger ist und mehr Zeit braucht. Also ich finde trotzdem interessant, was große Medien denken zu den Sachen, grob, aber ich finde nicht so interessant, wie das immer begründet ist in den einzelnen Teilen, sondern eher so, um ein Gefühl zu kriegen, was ist so der Grundtenor bei der Mainstream-Presse. Und das finde ich da interessant, ja.
Ist das nicht ein Teufelskreis? Schaffst du dadurch nicht gerade die Bedingungen, in denen die Leute dann irgendwie eine Legitimation haben für diese schlechten Texte? Also wenn der Gedanke ist, die Leute schauen doch eh nur auf meine Zahl, dann ist doch auch der Anreiz da irgendwie nochmal die eigenen Kategorien, das eigene Schreiben, die Art, in der man sich dem Medium näher zu hinterfragen, gar nicht da. Also ich meine, das ist natürlich jetzt kein Automatismus, dass wenn das weg wird, dass dann die Texte besser werden oder so. Im Gegenteil, das halte ich nicht für wahrscheinlich, aber Ich meine, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man einen Zwang ausübt, indem man sich mit den Texten beschäftigt und da auch eine Form von Kritik stattfindet, dass man sagt so, hey, Mainstream-Presse, ihr schreibt so und so darüber, aber das ist doch irgendwie keine sinnvolle Kategorie oder das ist zu eng gedacht oder das muss da weitergehen. Also ich erinnere mich so an diese partiellen Rundumschläge, die stattgefunden haben, wie wenn dann irgendwie dieser Mehr-Geist-Text von Christian Schmidt erschienen ist.
Das ist immer noch so dieser eine Text.
Nee, aber ich meine, ja, aber das ist 2011, das ist natürlich bitter. Ja, das ist witzig, aber ja. Ich habe da jetzt noch letztens Texte drüber gesehen, wo dann, wie heißt die Petra Fröhlich, die früher die PC Games geleitet hat, also wie die Verteidigungsstrategien auch von Leuten wie Mick Schnelle und so, das ist eine so selbstgerechte, selbstverliebte Branche, die sich so gefällt eben in diesem Modus operandi, den sie jetzt haben, dass alles, was dazu zwingt, eben das nicht einfach nur als existent hinzunehmen und so, wie du von außen mit so einem quasi so ethnologischen Interesse, quasi wie irgendwie so eine bestimmte Volksgruppe, deren irgendwie Haltung du erforscht oder so zu betrachten, sondern als etwas, das in irgendeiner Form auch ernst genommen wird und das satisfaktionsfähig ist und so, dann muss man doch wahrscheinlich auch wieder zurück zu diesen Texten, oder?
Ja, du hast recht.
Man darf also die Augen nicht abwenden.
Ich stimme dir dann doch jetzt da auf jeden Fall zu 100% zu. Ich glaube, genau, es ist mein zynischer Außenblick, der sich immer noch freut, wenn Leute Wertungskästen haben, damit ich das nicht lesen muss. Aber ja, gleichzeitig finde ich es immer gut, wenn Medien sagen, wir machen es nicht mehr. Also ich bin quasi nicht ein objektiver Verteidiger dessen, sondern denke immer so ein bisschen, für mich ist es manchmal ganz gut, aber ich finde, zum Beispiel Polygon hat es jetzt nicht mehr und hat Maddie Myers jetzt über Last of Us geschrieben und es war auch ein sehr befindlicher Text und jetzt nicht die Krone der Videospielkritik, aber es war immerhin mal eine Meinung zu etwas, die nicht das Gefühl hatte, alles aufzuzählen. Aber wir sind ja hier beim Film und da hat man ja so ein bisschen auch gemerkt, dass sich manche Leute vielleicht angepasst haben an dich. Ich glaube, Lukas Kurstedt macht mittlerweile auch keine Bewertungen mehr auf Letterboxd, also keine Sterne. Und ich hatte eine Zeit lang auch mal wieder aufgehört und ich überlege manchmal so ein bisschen, ob ich das überhaupt so geil finde für mich, Letterboxd, also ein öffentliches Letterboxd, ob es für mich nicht eigentlich besser wäre, ich hätte das Letterboxd nur für mich, weil
Leute dich angekackt haben für
Bewertungen. Ja, weil dann ist irgendwie sowas und keine Ahnung, für mich ist das ja, also eigentlich finde ich persönlich Bewertung auf Letterboxd auch nur aus zwei Gründen gut, einmal um einen groben Eindruck auch zu haben, wie die Masse einen Film sieht, wenn man da auf die Filmseite geht und die andere, um theoretisch für mich selber später, wenn der Film schon lange vergessen ist, so eine Zahl zu sehen, wie gut ich den ungefähr fand. Und ich mag das gerne, dass man dann seine eigenen Filme danach ordnen kann. Das finde ich einfach interessant. Und dann mal so zu gucken, ach krass, den hattest du damals so gut bewertet, der ist so weit oben, das sind so die Filme, die du am besten findest. Das finde ich persönlich interessant. Nicht darüber zu streiten und was jetzt was heißt und was jetzt 7 von 8 Sterne und sowas, 3,5 von 4 unterscheidet und sowas, das interessiert mich alles nicht so. Und natürlich kann man Kunst nicht so zusammenfassen und sowas. So, ich finde es für mich selber so ganz interessant, diese Außenwirkung, da merke ich, das bringt mir eigentlich wenig. Und ich bin froh, dass ich irgendwann die App deinstalliert habe, weil da war natürlich der schlimmste Moment, wenn man gesehen hat, irgendwer hat eine Bewertung geliked von dir, die du vor irgendwie 10 Jahren geschrieben hast. Übrigens, ich bin jetzt so, langsam werde ich der Lukas Bubencik von so 2014 oder so, merke ich. Wenn wir immer diese Klassiker-Folgen machen, dann gucke ich immer an, was du geschrieben hast. Und das sind immer so Texte von 2014. Dann denke ich so, ah, da warst du noch so auf meinem Niveau. Weil dann denke ich immer noch so, ah, das könnte ich jetzt auch so schreiben, wie du das 2014 gemacht hast.
Ja, aber ich meine, du solltest jetzt natürlich auch Bewertungen oder Letterboxd nicht nur aufgeben, weil irgendwie Maurice dich auf Twitter angemacht hat, also für eine falsche Wertung oder so. Ja,
aber ich manchmal gebe ich jetzt nur noch an, dass ich es gesehen habe und warte noch auf den Podcast und noch auf Sachen, die ich lese und noch sowas, um das noch alles mit aufzunehmen, was ich vielleicht dann noch mitgenommen habe, um dann noch mal einen neuen Blick drauf zu werten und nicht nur dieses, ich habe es jetzt gesehen und jetzt kommt eine Bewertung da rein quasi.
Mhm. Ja, ich meine, meine Meinung dazu ist ja, glaube ich, relativ weitreichend bekannt. Das war für mich auch eine Weile ja so ein Aufregerthema. Ich habe da auch, glaube ich, für Kinozeit 2 längere Texte drüber geschrieben. Ich finde Sternbewertungen furchtbar. Ich glaube, die schaffen die Illusion von Vergleichbarkeit. Ich glaube, die tragen zu so einer Vorstellung von Dataismus, von Scientismus in der Filmkritik bei. Die schaffen die Illusion, man hätte halt irgendwie da noch eine zusätzliche Diskursebene, die vielleicht irgendwie objektiver ist, und reduzieren Kritik auch oft eben auf Service, auf Empfehlungen, auf Konsumkritik und ordnen dann eben das Ganze auch mit dem konkreten Datenwert viel leichter halt so in Big Data Strukturen ein, lassen die Teil von so äußeren Zusammenhängen werden und so. Und ich meine, gerade wenn dann zusätzlich noch dazu kommt, dass zum Beispiel wie in der Videospielbranche üblich oft Gelder und Boni dann an Wertungen gebunden sind und so, schafft man ja auch noch ein Druckmittel, um halt tatsächlich konkret Arbeitsbedingungen zu beeinflussen und in den meisten Fällen halt schlechter zu machen und gleichzeitig auch sowohl eine Kritik als auch im Endeffekt zum Beispiel Spiel- oder Filmproduzenten aufzubauen, die immer auf ein bestimmtes Denkmuster, auf eine bestimmte Art zu präsentieren, die gerade üblich ist, hinzuarbeiten. Also ich glaube, das schafft dadurch auch Konformität und einen allgemeinen Konformismus. Also ich halte das nicht für sinnvoll und ich bin immer ein Fan von Prosa, von Fließtexten.
Die Auflösung meiner Frage von vorhin ist übrigens, dass uns 268 Leute unterstützen, über 3 €. Mhm. Also haben 50 nicht abgestimmt. Also ist das alles,
gute Wahlbeteiligung,
ist das alles im Rahmen, ja. Also wenn wir
besser
hier,
als die USA, oder?
Vielleicht
so.
Vielleicht können wir den nächsten SPD-Vorsitzenden mal hier dann auch mal über Katz wählen. Kann ich den Genossinnen mal vorschlagen.
Wenn
so.
Ich Postkarte soll auch nicht essen.
Ja. Oh, hast du auf irgendwen Lust? Soll ich dich überhaupt fragen oder soll ich einfach. Wir sind doch schon
wie
ganz schön lange,
wen?
Ne?
Auf Fragen? Mhm. Oh nee, mach.
Und zwar hat Mattis geschrieben, für die nächste Mailback-Folge würde mich interessieren, wie man gut wird in kritischer Filmanalyse. In die Richtung wie Wolfgang und Lukas Kurstedt das auf ihren YouTube-Kanälen machen. Und natürlich der Podcast insgesamt auch. Deine Gedanken, also jetzt meine zu den Filmen, scheinen auch immer intellektueller, tiefgründiger zu werden, von den Anfängen von Shots bis heute. Zum Beispiel zu erkennen, dass es bei Portrait of a Lady on Fire um den Female Gaze geht, dass die Fenster in Rear Window für das Kino stehen und welche Implikationen das mit sich bringt, dass König der Löwen faschistisch ist, etc. Wenn man das alles gesagt bekommt, klingt das immer sehr logisch, aber von alleine komme ich da selten drauf. Hast du dann Tipp? Ich habe
also,
da auf jeden Fall ein paar Gedanken.
Schritt 1, man kauft sich die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Schritt 2, man kauft sich sehr viele mal besser, mal schlechter sitzende Anzüge. Nein, man muss nicht die Wolfgang-Transformation machen. Ich glaube, das ist der Kollege der kritischen Theorie.
Wie hießen seine Leute, wenn die bei Kollege Alphas heißen?
Wallace. Wallis.
Ja. Wölfe heißen die natürlich.
Wölfe, ja. Es gibt doch, wie heißt diese?
Contra K hat doch immer die Wölfe.
Nein, ich musste an dieser.
Was für ein Wichser übrigens. Hier traue ich mich zu sagen übrigens.
Contra K, ja, absolut. Was auch für Müllmusik. Ey, wenn der da irgendwie seine Glückskekse rappt, während der irgendwie Palmen kaputt tritt oder so. Also das ist ja wirklich
immer weiter nach vorne, immer weiter hinaus. Wir können alle zusammen. Es ist böse Onkels für die neue Generation, finde ich immer Contra K. Also, ja, das ist wirklich so. Das ist eigentlich dasselbe. Nur, Ja,
ja, dass also er keine, absolut grauenhafte Musik.
Keine Nazi-Songs wahrscheinlich gemacht hat mit 16. Wobei, wer weiß. Wer weiß, was da.
Also zutrauen würde ich es ihm. Und ja, auch ideologisch ist das alles sicher im Rahmen. Nein, ich denke, das ist ja eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Es beginnt immer damit, sich damit zu beschäftigen. Es beginnt beim Lesen. In dem Fall zum Beispiel bei Kritischer Theorie, Krakauer, Adorno. Also ich meine, die Bezugspunkte sind ja, glaube ich, gerade zum Beispiel halt bei Lukas Kurstedt und Wolfgang M. Schmidt, finde ich, sehr präsent und werden auch ausgestellt. Es gibt ja auch Theoretiker da, die immer wieder anklingen. Und ich glaube, man lernt ja gerade zum Beispiel bei der Theorie, dass es immer auch so, dass es vor allen Dingen um das Vergleichen geht, dass sich bestimmte Sachen reimen, dass man bestimmte Leute haben, die ihre Themen haben, die dann immer wieder anwendbar ist. Also wenn es um Gefängnisse und Überwachung geht, dann wird man irgendwie auf Foucault kommen, und bei menschlichem Sozialverhalten und Klassen und Schichten geht es dann wahrscheinlich um irgendwie Bourdieu, und wenn es um Unternehmen und total geilen Egoismus geht, dann irgendwie geht's um Ayn Rand, und wenn Krieg und Kino zusammenkommen, Paul Virilio und so. Also Leute haben ja so ihre Kernthemen, mit denen die in Interaktion stehen, und es gibt ja auch in den meisten Fällen einen überschaubaren Kanon von bestimmten Theoretikern, die sich da anwenden. Und ich glaube, man lernt halt über die Zeit, diesen Zugang zu haben. Ob das jetzt zum Beispiel über ein Studium passiert oder durch ein Selbststudium, dass man einfach halt hingeht und ein paar Einführungen liest zu Theoretikern und dann vielleicht auch deren Primärquellen und so. Und ich glaube, dann ist das, irgendwann hat das ja eine Selbstverständlichkeit. Also, dass es zum Beispiel um dieses Thema geht bei Portrait of a Woman on Fire, of a Lady on Fire, das drängt sich ja quasi auf. Das ist ein Film, der erzählt ja davon. Also, ich habe sogar sehr erzürnte Kritiken zum Beispiel von Lukas Förster gelesen, der gemeint hat, okay, eigentlich ist dieser Film nur gedreht worden, damit halt irgendwelche Leute an Schulen und Universitäten Texte über Laura Mulvey und irgendwie den weiblichen Blick bei Celine Sciamma schreiben können. Also ich glaube, diese Filme gerade heute fügen sich ja auch oft gern in den Diskurs ein. Komplizierter wird das denn in der Regel bei groß angelegten Mainstream-Filmen. Und ein ganz grundsätzlicher Gedanke ist in dem Zusammenhang immer sicher so, was will dieser Film mir erzählen? Was bedeutet das? Und was bedeutet das halt hinter dem offensichtlichen? Also, was ist denn hier die ideologische Kategorie, in der gedacht wird? Was ist die Weltsicht, die in einem Film liegt? Und genauso wie du das bei Menschen, wenn du dich mit denen austauscht, relativ schnell erkennst, wirst du das, wenn du so ein bisschen Handwerkszeug, ein bisschen Grundlage da hast, auch bei Menschen oft erkennen.
Genau, ich glaube, das ist die, also es ist eine sehr interessante Frage, die ich auch immer noch nicht zu 100% durchdrungen habe und die sich in immer weitere Teilaspekte auffächert, wenn ich darüber nachdenke. Also woran ich oft denken muss, und zurzeit beschäftige ich mich auch wieder damit, weil ich da noch mehr auch mitmachen möchte, ist Argumentationstheorie, philosophische Argumentationstheorie. Also wie sind Argumente überhaupt aufgebaut? Ich finde das total interessant, auch bei in Twitter-Diskussionen und sowas, weil wir streiten die ganze Zeit miteinander, aber oft sind die impliziten Prämissen nicht genannt. Also mein Beispiel ist immer, wenn ich sage, in Vietnam sterben Menschen, also müssen wir Geld spenden. Zum Beispiel ist ein Argument, das Leute sofort verstehen, aber es sind ganz viele implizite Prämissen, die überhaupt nicht erklärt sind. Also warum müssen wir Geld spenden? Müssen wir überhaupt helfen? Hilft Geld überhaupt? Und so, diese ganzen Geschichten so, ne? Also wir argumentieren sehr oft mit impliziten Prämissen. Und ich würde sagen, dass Filmkritik, weil Kritik ja bedeutet, dass man nicht nur hinterher schreibt am Film, sondern tatsächlich am Ende sagt, ist das gut oder ist das schlecht? Ist dann eigentlich im philosophischen Sinne immer schon so eine Art normatives Argument in dem Sinne, dass man halt auch daraus dann schließen kann, wie soll Film überhaupt sein? Und die Frage ist halt, was sind die impliziten Prämissen, die dahinter sind? Also was?
Und man bewegt sich damit von Filmtheorie oft auch sehr weit weg. Also gerade in vielen Strömungen der Filmtheorie geht es ja gerade um eine sehr nüchterne, wertneutrale, nur erklärend und einordnende Betrachtung des Ganzen. Also ich glaube, mit Kritik betritt man eine ganz andere Kategorie oft oder nur verwandte Kategorie als eben mit, ja, Filmtheorie.
Genau, und Filmtheorie kann natürlich aber auch wieder neue Prämissen schaffen, anhand deren man dann erkennt, ob man etwas gut findet oder schlecht findet. Die Frage ist immer halt, was sind dann die Schlussregeln und wie geht man daran? Und ich glaube, man fängt natürlich an, Filme zu schauen. Und das Erste, was man ansetzt, ist diese Art der Handlungsinhaltskritik oder vor allem auch der Emotion, wie habe ich mich dabei gefühlt? Fand ich das spannend? Also das ist, glaube ich, die erste große Frage. Fand ich das spannend? Fand ich das interessant? die viele besprechen. Und es ist ja tatsächlich so, dass auf unterschiedlichen Ebenen argumentiert wird, wenn wir eine Folge Kino Plus schauen, zum Beispiel, wenn wir schauen, was Wolfgang macht, wenn man sich tatsächlich, weiß nicht, große FilmkritikerInnen anschaut, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, man kommt am Anfang über diesen Inhalt und die Emotion. Und ich habe immer das Gefühl, ich finde vieles in Ordnung. Also ich finde, man kann über diese ganzen Sachen reden. Die Frage ist halt, wenn man eine begrenzte Zeit hat in der Filmkritik, auf was möchte ich meinen Fokus legen? Was ist für mich der Knackpunkt, den ich interessant finde? Wir haben zum Beispiel, jetzt machen wir eine Folge zu Da Five Bloods, und ich persönlich fand interessant, wie Spike Lee die vietnamesische Gesellschaft abbildet. Was überhaupt nicht sein der Hauptinhalt des Films ist, und deswegen gibt's auch ganz viele andere Sichten, aber ich fand das zum Beispiel interessant. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, da einzulesen und so weiter, und sehe ich, da finde ich das gut oder finde ich das schlecht. Wenn man nur Filmtheorie macht, ein ganzes Buch schreiben will, wie gesagt, hat man halt viel mehr Möglichkeiten, da kann man halt alle diese Ebenen auch durchackern, wenn man möchte. So die Ebene, die so ein bisschen nach Inhalt kommt oder mit Inhalt parallel kommt, ist die Ebene der Schauspielenden. Das finde ich sehr uninteressant oft mittlerweile. Also dass ich wirklich so, ja, okay, da spielt halt jetzt der und der eine Rolle, ist mir so ein bisschen egal mittlerweile geworden fast. Aber das passiert natürlich viel im Alltag, ne? Da ist Leonardo DiCaprio so toll in dieser Rolle. Es ist ein großartiger Film zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die am Anfang sind, die wir aber in viel Populärkritik auf jeden Fall drin haben. Dann kommt diese Werksebene oft so ein bisschen rein, finde ich, wenn sich Leute noch weiter mit Filmen beschäftigen. Was sagt der Film aus im Werk des Autors? Was sind die großen Themen? Wie ist er drin? Und dann parallel dazu gibt es diese Ideologieebene, also die Wolfgang zum Beispiel macht, wo man sagt, was ist tatsächlich die politische Ideologie, die darin kritisiert werden will. Und da muss man sagen, die Frage, wie kommt man daran, ist so eine Sache, dass ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Arten, das zu lesen, über die wir gar nicht immer so vokal sind. Und ich glaube, dass die einfachste Art ist, dass man sagt, dieses tatsächliche Kleine, was wir im Film sehen, soll eigentlich für die Gesellschaft stehen. Oder diese Hauptperson ist eigentlich der moderne Mensch oder sowas. So, das so, ist diese
Passpototo-Idee.
So genau, das ist diese erste Idee.
Steht für was Größeres.
Im philosophischen Argumentieren heißt es auch Analogieargument. Also bei Analogieargumenten sagt man quasi, das ist ja eigentlich so wie das. Oder auch bei Gedankenexperimenten, das ist ganz so. Unsere Welt ist ja eigentlich wie die Welt in Blade Runner. Und das, was wir in Blade Runner sehen, gibt's ja auch schon jetzt. Und deswegen sagt Blade Runner, obwohl es in der Zukunft spielt, etwas über jetzt aus. Also wenn man diesen Punkt mal wählt und sagt, das, was wir da sehen, ist aber eigentlich die Gesellschaft. Oder wie der Mann im Film handelt, so sind eigentlich Männer. Das ist eine einfache Art, um auf einer ersten Ebene da ranzukommen. Das Problem ist nur, dass wir halt dann sehen, ja gut, findet denn der Regisseur das aber überhaupt gut zum Beispiel? Also stellt er nicht zum Beispiel, es gibt ja auch diese Ebene, dass man sagt, in dem Film vergewaltigt ein Mann eine Frau, deswegen ist der Regisseur für Vergewaltigung. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Art, da drauf zu schauen, die aber auch heutzutage oft wieder passiert, weil wir, wie ich das Gefühl habe, in so einer sehr symbolischen Diskussion oft dran sind, dass Sachen, Symbole oft so sehr auf der ersten Ebene gelesen werden, gesagt wird, das ist das und das ist eine Vergewaltigung und deswegen ist der Film schlecht. Oder geht Kunst nicht weiter und gerade weil er das so zeigt, will er die Kritik zeigen, also dass man das dann immer wieder befragt. Ich glaube, da kommt man irgendwann ran, und was auch helfen kann, ohne jetzt die ganzen Theoretiker gelesen zu haben, ist, sich mit der tatsächlichen Realität mal zu beschäftigen. Also wenn ich drei Vietnamkriegsfilme gucke, dann vielleicht mal eine Doku anzuschauen oder wie war das eigentlich wirklich in Vietnam? Also wie, natürlich können wir auch das nie wirklich wissen, aber wir können es ungefähr erahnen und dann sehen, wie verhält sich der Film dazu? Welche Themen verstärkt er? Welche lässt er aus? Und warum macht er das? Das finde ich auch interessant. Ich finde schon, dass man da immer wählen kann und schauen kann, was findet man selber am interessantesten. Ich finde es für mich nicht so interessant, zum Beispiel nur Ideologiekritik zu machen, weil ich finde, manchen Filmen wird man damit nicht gerecht. Und was ich am wenigsten kann und am meisten wollte, und deswegen fand ich interessant, dass Birgit das angesprochen hat und unseren Podcast hört, weil Form. Es passiert noch sehr wenig, ist Form, künstlerischer Zugang, Ästhetik und dann, wie ja manche Leute sagen, so eine ästhetisch-inhaltliche Ebene. Wie hängen die zusammen? Was passiert da? Das ist ja auch bei Tarkovsky so eine Sache, so, wo er sagt, es geht gar nicht um das Oberflächliche, sondern um das, was da drunter schwebt, plus dann noch so eine Psychoanalyse. Also es gibt noch ganz viele Sachen, die man auch noch machen kann. In manchen bin ich besser, in manchen schlechter. Und ich glaube, wenn man damit mal anfangen will, kann man sich mal eine aussuchen und mal schauen, was sehe ich denn in den Filmen, die ich so interessant finde darin.
Ja, ich meine, Form ist sicher das, wo in der Filmkritik leider noch oft sehr wenig Bewusstsein dafür da ist und vor allen Dingen halt auch dieses Zusammenspiel mit den anderen Ebenen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, was halt vielleicht in dieser Frage schon angelegt ist, dass es da so einen erstrebenswerten Idealzustand gibt. Also das Gutwerden in der Ideologiekritik heißt ja, dass man dahin arbeiten muss, um so zu sein. Aber ich glaube auch, dass Leute ja unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und vielleicht könnte sich der Fragesteller hier auch nochmal belegen, so, was möchte ich denn von Filmen? Wie möchte ich Filmen begegnen? und was möchte ich aus denen ziehen, in welche Beziehung möchte ich zu denen treten, und vielleicht ist dann ja irgendwie der rein ideologiekritische Zugang gar nicht der sich am meisten anbietet oder aufdrängt, wenn sich bei Filmen für dich eher andere Elemente und Affekte so emanzipieren von so diesem gesamtheitlichen Kunstwerk, dann sind die vielleicht für dich ja auch interessanter, dann sind für dich vielleicht ja das, was eben diese Begegnung mit dem Kunstwerk ausmacht, und vielleicht ist es dann auch sinnvoller, sich mehr so diesem Impuls anzunähern, als vielleicht dem, was andere schon gemacht haben, nachzuverfolgen. Weil ich habe das Gefühl, natürlich ist auch Filmkritik, wie viele andere Bereiche, etwas, das schnell schablonenhaft gerät. Und irgendwann sitzt du da und, also das will ich jetzt überhaupt nicht als ernsthafte Kritik anbringen, aber wenn du vielleicht nur noch die Kritik, das ist kapitalismuskritisch, das setzt sich mit Digitalität auseinander und da fehlt die Erotik oder so, dann bist du irgendwann, keine Ahnung, Byung-Chul Han oder so, der halt 20 Bücher schreibt, in denen immer dieselben 5 Thesen drinstehen. Also ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr versteifen auf eine bestimmte, auf so einen Katalog von Lesarten halt, sondern man muss jedem Film in irgendeiner Weise auch noch eine Eigenständigkeit zugestehen und den eben nicht nur als Produkt von einem bestimmten Dispositiv, von einer bestimmten Gesellschaft lesen, sondern eben auch als etwas, das eine interne eigene Dynamik entwickelt. Und das gibt's ja auch bei sehr vielen Theoretikern. Also es schadet sicher auch nicht, keine Ahnung, Thomas Elsässer zu lesen oder David Bordwell oder so.
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, und vielleicht auch jetzt für Mattes selbst, vielleicht findest du halt auch etwas, wo du sagst, das ist mein Blick darauf, so, ne? Natürlich ist gut, sich mit dem zu beschäftigen, was es schon gab, aber es ist natürlich ganz toll, wenn man das findet, was einen selber betrifft. Und viele denken ja, Wolfgang hat die ideologiekritische Filmkritik erfunden quasi, und das ist natürlich nicht so, sondern so eine lange Tradition, und das findet man dann auch erst mal später raus. Deswegen ist es natürlich auch gut, mal bei den Alten zu gucken, was ist da schon drin. Aber ich finde auch dieses, nicht nur unbedingt, was will der Film, weil das ist natürlich nicht ganz klar, aber was für einen Blick kann ich darauf werfen und welcher ist vielleicht für mich gerade der spannendste, da versuche ich auch stärker auf jeden Fall hinzukommen und nicht nur das so abzuarbeiten. Und ich glaube, aber für manche Sachen muss man tatsächlich mal den Blick schärfen und sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mit Kamera und ich gucke da jetzt mal wirklich drauf, weil das ist, ich glaube, jeder hat da andere Vorlieben und fällt immer auch so ein altes Muster rein, und man kann dann mal sagen, ich achte jetzt mal verstärkt tatsächlich darauf und was das mit mir macht.
Ja, sonst ist man am Ende Kevin Smith, der irgendwie auf dem Set von einem Film steht und nicht weiß, wie bestimmte Kameralinsen funktionieren und wie die Raum krümmen oder strecken oder so, und dann findet einen Bruce Willis scheiße, und man will ja auch nicht von Bruce Willis doof gefunden werden.
Genau, das sollte die höchste Maxime der Filmkritik auf jeden Fall sein. Niklas hat uns geschrieben, wie schaut ihr Filme? Auf dem großen Fernseher, Beamer, Laptop, Handy, im Hellen oder Dunkeln, Kopfhörer, vielleicht sogar im eigenen Heimkino? Wie wichtig ist euch dabei Bildqualität? Reicht die Qualität der gängigen Streaming-Services oder muss es doch die Blu-ray sein?
Na gut, das klang vorhin ja schon so ein bisschen an. Ich meine, ich schaue Filme in der Regel, also am liebsten natürlich im Kino, am liebsten von einer physischen Kopie, also von einer 35 oder 70 mm Kopie oder 16 mm. Und wenn das nicht existiert, natürlich gern halt eine DCP-Kopie, also halt digitale Projektion. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann schaue ich die zu Hause am besten auf einer Blu-ray. Und wenn das nicht geht, auf einer DVD. Und
worauf
wenn das nicht geht,
auf
einen Streamingdienst.
Schaust du, hast du einen Fernseher oder was hast du?
Ja, ich habe hier keinen irgendwie Projektor oder so, sondern einfach nur einen. Ja, Fernseher sind jetzt ja allgemein wahnsinnig groß geworden.
Einen großen?
Einen recht großen Fernseher. Ich weiß
4K?
Jetzt nicht, wie viel Zoll. Nee, noch nicht. Das kommt dann, wenn sich das lohnt, wenn das günstiger wird, wenn vielleicht, was weiß ich, irgendwann hier. Ich schaue aktuell immer auf meiner tollen PlayStation 4 Pro, beziehungsweise auf der PlayStation 4 Pro, die meine Freundin haben wollte. Und ja, das ist aktuell die Möglichkeit. Und Streamingdienste sind für mich halt, wenn ich Filme nicht anderweitig bekomme.
Ja, ich schaue genau meistens Streaming, was ich finden kann. Eigentlich nur genau digital, natürlich am liebsten auch im Kino. Und ich habe einen Beamer und schaue bei mir im Wohnzimmer auf dem Beamer normalerweise. Ich steck dann auch den Laptop mal raus und dann gehe ich mal rüber in ein anderes Zimmer und leg mich da ins Bett und gucke auf dem Laptop weiter und dann mache ich wieder den Beamer an und sowas. Also das ist,
ich dachte,
bin da
du
ganz
gehst dann mit dem Laptop rüber, während da drüben der Film läuft. Ich
genau,
glaub, das ist aber nicht so hilfreich.
Während der Film läuft, das ist dann nicht so gut. Also genau, am liebsten im Kino oder im Heimkino eigentlich, genau. Willst du diese File-Sharing-Frage noch machen?
Können wir machen, wie du möchtest.
Ich weiß nicht, ob man da. Nee, haben wir vorhin kurz angesprochen. Das reicht mir. Die Nachtkatze schreibt, hier eine weitere Mailback-Frage, falls ihr noch nicht genug habt. Seid ihr eigentlich Kulturpessimisten? Ich bin oft überrascht von Leuten, die der Gegenwart im Einzelnen sehr kritisch und skeptisch begegnen, sich dann aber wieder sehr versöhnlich geben, wenn man sie zur Großwetterlage fragt. Auch Wolfgang klingt manchmal so, wenn er zum Beispiel über das Internet spricht. Genau, hat er nur gesagt, dass er die Nachtkatze genannt werden will. Genau, das ist hier noch markiert. Ja, du hast doch mal ein... Wie ist das? Ist das der gleiche Podcast gewesen? War das ein anderer, der jetzt KulturpessimistInnen ist? Hieß der nicht mehr Kulturpessimisten und warst du dabei oder hieß der anders?
Ich habe einen Podcast gemacht, der Kulturindustrie hieß.
Ah, okay, siehst du mal.
Also es hatte nicht viel mit Adorno zu tun, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Man kann sich ja auch den großen Namen bedienen. KulturpessimistInnen sind doch hier, glaube ich, hier Rebecca und so, oder?
Genau.
Da habe ich nicht dran teilgenommen bislang.
Okay.
Aber die schienen mir auch alle nie so besonders kulturpessimistisch, sondern eigentlich doch eher alle sehr pop-affin.
Ja, und bist du einer?
Ich würde sagen, ich lehne das so ein bisschen als so einen komischen Kampfbegriff ab, mit dem man vieles, was an Kritik auch eben an Gegenwartskultur existiert, so ein bisschen abwerten kann und dem automatisch so ein überholtes, nostalgisches Moment aufdrängt. Ich glaube nicht, dass alle Kritik an neuen Entwicklungen an der Gegenwart automatisch Kulturpessimismus ist und dass das irgendwas mit Konservativismus zu tun hat. Also ich würde mich da auch, Mark Fischer klang vorhin schon an Mark Fischer halten, der irgendwann gesagt hat, not pessimism, negativity. Also das heißt, es geht nicht um eine Grundhaltung, sondern es geht um die Negation des Schlechten, eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was zum Beispiel gerade halt eine neoliberale Gesellschaftsordnung mit vielen Dingen macht, weil manche Kulturtechnologien, manche Herangehensweisen verschwinden ja einfach, ohne dass das, was es ersetzt, besser würde. Also wir haben über DVDs, Blu-rays und Streaming geredet und es ist ja nicht so, als würde hier eine bessere Qualität oder eine bessere Situation entstehen oder so, sondern das ist etwas, das halt nützlicher und einfacher ist für eine bestimmte Form von Verkauf und ich glaube, das gilt für viele Sachen und ich würde mich da auch, um nochmal Mark Fischer eben zu zitieren, sagen, es geht ja nicht um Nostalgie, sondern um so ein Konzept wie zum Beispiel Hauntology, also die Orientierung an dem, was hätte sein können, die Frage, hätte es nicht auch eine andere Form von Zukunft geben können, wenn Bewegungen, wenn Tendenzen der Vergangenheiten eben anders verlaufen wäre? Und ich glaube, Kulturpessimismus ist halt so ein Begriff, mit dem man es sich zu leicht macht. Ich sehe das halt vor allen Dingen oft auch als so ein, ja, tatsächlich einen liberalen Begriff, mit dem man sich selbst in so der eigenen Positivität, in dem Umarmen von jedem Zeitgeistphänomen so ein bisschen gefällt und dadurch hält man sich dann für progressiv, aber ich glaube nicht, dass das immer der Fall ist. Ja, aber wenn du unbedingt willst, klar bin ich Kulturpessimist dann. Also es gibt vieles, was ich nicht gut finde und das heißt nicht, dass ich automatisch jedes Popphänomen schlecht finden muss.
Ja, ist bei mir auch so. Ich finde auch vieles Schrott. Wir haben vorhin über ja Netflix angesprochen und da kann ich gar nicht so viel zu sagen, auch zu vielen Serien und sowas, die da rauskommen. Ich merke nur, dass bei Netflix einfach es mittlerweile, für mich hat das einfach den eigentlich gleichen Wert wie RTL 2, außer dass vielleicht politischere Themen angesprochen werden. So, man hat das Gefühl, dass wirklich krass mittelmäßige Serien halt einfach nur geguckt werden, weil das jetzt alle gucken. Also es ist einfach so, das ist einfach das Neue, weil Wetten, das oder irgendwas geworden. Man guckt halt an diese Netflix-Serie, man braucht dazu eine Meinung und dem muss ich mich entziehen, weil ich nicht die Zeit habe und meistens nicht das Interesse und Serien mich auch oft krass nerven, weil ich das Gefühl habe, wann kommt denn jetzt mal, kommt doch mal zum Punkt, warum muss ich mir das alles angucken, also warum muss das jetzt alles sein, einfach deswegen, und wenn man einmal sich so Netflix entzogen hat, wird das immer obskurer, da auf diese Seite zu gehen, weil man sieht nur noch Bilder und Namen von irgendwelchen Sachen, die einem überhaupt nichts sagen, wo man keine Ahnung hat, was das alles sein soll, und ich schreibe ja für Z nur Streaming-Kritiken, das heißt immer mal wieder gucke ich ja dann auch jeden Monat mal so eine Serie oder sowas, finde dann aber auch da vieles schlecht, auch viele Filme fand ich schlecht, die auf Netflix gekommen sind, klar, es gibt ein paar gute und sowas, und sicher hat das seine Rolle, auch gerade zu Corona ist es cool, dass da sowas wie der Five Bloods irgendwie rauskommen kann, aber Kulturpessimist, weiß ich nicht, für mich sind das so große Begriffe, nö, ich denke nicht, dass alles schlechter und den Bach runtergeht, klar, der Hollywood-Blockbuster ist echt ultra stumpf zurzeit, das muss man schon sagen, also die Großproduktion, die ich ja mittlerweile sogar auch selten gucke, deswegen, ich glaube, ich wäre pessimistischer, wenn ich wie Wolfgang oder Daniel Schreckert oder sowas mir das alles reinziehen würde, was da so rauskommt, so, aber das mache ich ja nicht, deswegen finde ich, dass immer noch gute Sachen rauskommen, aber trotzdem, wenn man dann natürlich sowas auf sowas zurückschaut wie Kubrick oder jetzt eben Tarkovsky und so, da merkt man so, oder neulich habe ich nochmal Apocalypse Now gesehen und so gedacht, ja krass, was mal mit Riesenbudgets möglich war für ein Kino.
Naja, das war mal Mainstream-Kino. Natürlich war der jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich oder so, aber so sahen mal Blockbuster aus. Wenn man sich das New Hollywood zum Beispiel anguckt, Also da geschahen einfach ganz andere Dinge für eine breite Öffentlichkeit als jetzt.
Und da dachte ich echt so, ja geil, ey, jag doch noch einen Helikopter in. Da gibt es irgendeinen Schuss, wo die einfach durch über den Mekong fahren, einfach nur wird in so einem Baum gefilmt und da ist einfach so ein brennender Helikopter drin. Ich dachte so, geil, ja, niemand hätte diesen Shot gebraucht, aber es ist super, dass der hier drin ist. Und ich meine so einen grundsätzlichen Pessimismus, ich habe echt das Gefühl, ich bin mal gespannt, also dieses Kinosterben, da redet man oft drüber, aber jetzt auch zu Corona, ich frage mich echt, wie die Kinos zurückkommen wollen. Ich frage mich auch vor allem, wer da wirklich reingehen wird jetzt, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen wurde der Moment verpasst, natürlich auch zufällig von, also wenn jetzt nur Lockdown gewesen wäre, Lockdown, Lockdown, Lockdown und auf einmal, zack, die Kinos sind wieder offen, hier ist Tenet, dann hätte ich das Gefühl gehabt, okay, das hätte wieder so einen richtigen Boom starten können, aber ich frage mich, wie das weitergeht irgendwie mit dieser Form und das ist natürlich schade und Streaming kann das nicht richtig auffangen und deswegen bin ich so vielleicht ein bisschen pessimistisch, wo noch gute Filme oft produziert werden sollen. Also wer noch tatsächlich das Geld dafür hat, wie die noch vertrieben werden sollen, ob alles, wenn man vorher, du meintest es bei Gaming, am Metacritic-Score ausgeweitet wird oder jetzt dann noch alles viel stärker, können wir das in 12 Kinos zeigen lassen, damit wir überhaupt mit den Abstandsregelungen da Leute reinkommen, dann frage ich mich, wer soll die kleinen Sachen eigentlich, also dann ist ja fast nur, kann man ja immer nur hoffen, bei manchen Sachen, hoffentlich kauft es Netflix den ab, damit wir das überhaupt gucken können. Also das ist ja so eine echt seltsame so geiselhaft, in der man sich da befindet.
Irgendwie. Zumal diese großen Netflix-Sachen ja auch immer halt Prestigeprojekte sind, wie halt jetzt sie das aktuell dann das Oscar-Kino sonst machen würde. Und das hängt dann auch immer an Namen, die schon in einer anderen Zeit des Kino etabliert wurden. Also ein Martin Scorsese oder ein Spike Lee oder so sind ja Produkte einer anderen Zeit. Und die Frage ist, ob solche Figuren noch entstehen können. Also wer kommt denn so im Denken großer Regisseure in dem Bild von so zentralen Persönlichkeiten, die auch als so, als Leuchttürme, als Bezugspunkt für neue Regisseure irgendwie und Regisseurinnen entstehen halt. Also, wo kommen die denn nach? So, wer sind die großen Stimmen eines Gegenwartskinos, die halt nicht 70, 80 sind oder so? So, mir fallen dann so Leute wie die Safdie-Brüder ein oder so, aber in deren Generation wird es dann
Peele,
ja oft schon.
Solche Leute.
John
aber
Peele,
das Ding
klar,
ist,
so einzeln.
Aber da frage ich mich
halt
übrigens auch, dass das hat ja, also ist jetzt nur meine Bubble, aber hat das jemanden interessiert, da Five Bloods? Also so in der Allgemeinheit hat man das Gefühl, dass dieser Film, der ja, ne, du hast das richtig ja in deiner Kritik auch geschrieben, dass das ein bisschen Quatsch ist, sozusagen der Film zur Stunde, aber natürlich passt er auch sehr gut zu dem, was gerade politisch passiert. Und ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich kaum ein Echo. Also auch bei vielen jetzt BIPOC-AktivistInnen oder sowas habe ich auf Twitter nichts dazu gesehen oder sowas, dass sie den jetzt hervorgehoben haben oder sowas. Und da frage ich mich auch oft, ob der Film, also klar, wie du sagst, Netflix macht es als Prestigeprojekt, um dann vielleicht einen Oscar zu kriegen. Die wissen, dass sie eine große Bandbreite wollen. Aber so ein Bird Box oder sowas läuft da 100.000 Mal besser, also als so eine Geschichte. Und deswegen
und
ist die Frage, wie lange haben sie Interesse daran? Ja.
Und noch mal besser laufen irgendwelche Reruns von The Office und Friends und so. Ja. Also das, was die Leute, da passt dein RTL2-Vergleich, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, dass es die Hoffnung ist, dass die Leute halt auch wieder was haben, eine andere Form von Box, von der sie sich halt berieseln lassen können. Also das ist ja wirklich, glaube ich, eher, also Netflix ist kein Kino, sondern es wird halt ein Fernsehen, in dem auch Filme laufen.
PS schreibt die Nachtkatze noch, wie schnell ist Lukas eigentlich altersmilde geworden? Bei Katz ist er ja immer so sanft. Ich habe mir mal ein paar alte Folgen Longtake angehört, da war er noch ein harter Motherfucker. Liebe Grüße.
Also ich würde ja noch mal hervorheben, dass das A, glaube ich, total abhängt von den Filmen. Und wenn man mir halt irgendwie im Rahmen von so einem Podcast, wir haben bei Longtake ja auch früher viel so besprochen, wo wir dachten, das ist vielleicht irgendwie für eine breitere Masse interessant. Natürlich werde ich da auch mal ein bisschen bösartiger. Und ich glaube, wenn man mir die richtigen Filme vorsetzt, werde ich das immer noch sein. Also wir haben jetzt gerade mit Schöner Denken von der Nippon Connection zum Beispiel The Journalist besprochen, den ich ganz grauenhaft finde. Und ich glaube, da habe ich mich zum Beispiel auch ein bisschen in Rage geredet. Und ich denke, hier ist einfach ein anderer Kontext. Ich glaube, man möchte ja auch Leute nicht irgendwie hier Schrecken oder so. Du hattest ja schon vorhin gesprochen, du hast gemeint, manchmal gäbe es auch Leute, die vielleicht so ein bisschen irritiert reden oder wirken auf die Art, wie ich mich dann manchen Sachen nähere. Und hinter den Kulissen gab es ja auch schon irgendwie ein, zwei Fälle von Leuten, die dir sogar geschrieben haben, sie wollen nicht mehr mit mir zusammen aufnehmen, richtig?
Ja.
Und ich
mit
denke,
dir
und man.
Wolfgang. Mit dir und
Wolfgang. Oh, mit mir und Wolfgang, okay. Ja, und ich denke, da ist es ja auch sinnvoll, dass man vielleicht eine Ebene findet, auf der man einander begegnen kann. Und man möchte ja auch in Austausch treten und nicht einfach nur draufhauen. Also ich glaube, das ist ja auch, manchmal ist es ja sinnvoll, polemisch zu werden und zuzuspitzen und manchmal ist es halt eben sinnvoller, in Austausch zu treten und halt gemeinsam irgendwie an der Wahrheit zu arbeiten. Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, wie man Sachen kritisieren oder auch vernichten kann halt.
Ich war auch am Anfang sehr an diesem kurzen, knackigen literarischen Quartett-Format interessiert und dachte dann, jeder kann das auch machen. Also man kann kommen und man kann wirklich auch sehr unterschiedliche Leute, also eine eher identitätspolitische Filmkritikerin und eher Marxisten halt mal zusammenschmeißen und dann sollen die halt mal ihre Standpunkte raushauen und dann ist es eine geile Folge, wenn man halt verschiedene Standpunkte gehabt hat. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, vielleicht ist das aber auch eine sehr so männliche Sicht auf so ein Format, dass das klappt und jeder das auch machen möchte. Und bei manchen,
so die
manche
Arena.
Leute, ja, und manche Leute kommen dann halt an und sagen, ey, sorry, ich habe halt hier meinen Punkt, aber wenn Lukas jetzt ganz viele Theorien oder Regisseurinnen zitiert oder Wolfgang die Ideologiekritik macht, dann habe ich das Gefühl, wurde mir dann halt gesagt von manchen, ich muss dann auch auf dieses Level kommen und darauf kann ich nicht, aber ich bin quasi auch nicht ellenbogenmäßig zu sagen, das interessiert mich nicht, wie du über den Film sprichst, sondern so rede ich darüber quasi. Und das muss man, das ist auch ein Lernprozess so gewesen. Ich habe auch gemerkt, ich bin auch nicht so, ich wiege mich dann auch noch mal in die andere Richtung. Und wenn jemand das dann so sagt, dann sage ich auch mal, ja, das habe ich, stimmt, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht, könnte man auch so sehen und sowas. Und ich finde das auch gewinnbringend. Deswegen muss man halt so verschiedene Folgen machen. Und ich finde es cool, wenn man manchmal ein paar ruppigere Folgen macht. Ich freue mich sehr, wenn das Blockbuster-Kino wieder zurückkommt, weil ich auch mal wieder Bock habe, mal richtig auf was drauf zu scheißen. Weil ich habe das Gefühl, wenn man so viel über Klassiker redet, dann kann man dem immer noch mal irgendwas abgewinnen, so, weil es war ja die Zeit. Und es war ja der erste und es war ja dies und das. Deswegen freue ich mich auch schon wieder auf, wenn man mit härteren Bandagen gekämpft wird. Aber genau, ich glaube, das wird bei Cuts nicht immer stattfinden, weil nicht alle Leute darauf so Lust haben.
Und ich muss auch sagen, so dieses Gladiatorische, das ist ja auch zum Beispiel beim in Teilen sicher auch verklärten literarischen Quartett nicht immer produktiv gewesen. Ja. Also es gibt ja auch genug Fälle, in denen dann über das Buch kaum noch gesprochen worden ist. Und wenn man sich so die Sackgasse, diese Herangehensweise ansehen will, dann kann man das neue literarische Quartett und diese Zeit mit Maxim Biller sich vielleicht anschauen, wo dann oft halt, ja, das waren dann halt wirklich nur noch so die Paraphrase des 100 Zeilen Hasstextes, den er vielleicht über das Buch sonst geschrieben hätte. Und das lief dann auch oft so nebeneinander her. Also da stand auch gar kein Austausch mehr da. Und das muss bei einem Format, wo man mehrere Leute sich so gegenübersetzt, dann doch auch stattfinden. Und eine Provokation, die existiert ja nur in dem Moment, in dem sie pariert und angenommen wird. Und dann ist es einfach nur, sonst ist es einfach nur so ins Leere brüllen. Das kann ja auch halt nicht das Ziel sein.
Ich denke immer, die langweiligste Form ist, wenn alle die gleiche Meinung haben und die Meinung nicht so sonderlich interessant ist. Also die Schauspieler waren so und so, ich fand es nicht so spannend. Mhm. Dann besser ist, wenn die gleiche Meinung, aber die Meinung ein bisschen interessanter ist. Noch besser ist, wenn die Leute aneinander vorbeireden, aber sehr unterschiedliche Standpunkte haben, weil man dann beim Hören immer noch das Gefühl hat, dass man immerhin viel verschiedene Blickwinkel mitgenommen hat. Und am besten finde ich, wenn schon sowas wie ein Verständnis stattfinden kann. Also man merkt, ich verstehe jetzt, was du meinst und ich ändere es nochmal ab oder ich gehe nochmal mit meiner Kritik darauf ein, wenn tatsächlich so ein transformierendes Gespräch stattfinden kann. Genau. Aber das ist einfach nicht, das kann nicht immer forciert werden und deswegen gibt's halt verschiedene Arten, wie die Folgen von Cuts manchmal sind und ich höre die schon auch selber immer nochmal kritisch und denke mir so, da hätte man das sagen können, da hätte man das sagen können und irgendwann ist ja auch so ein Podcast vorbei und dann ist natürlich auch cool, wenn ihr irgendwie schreibt, so, das hätte man noch sagen können, das hätte man noch sagen können, so, dann können wir zum Beispiel Mailberg ja auch nochmal darauf eingehen.
Und ich glaube, Kombatative, dieses Kämpferische entsteht ja auch oft in Konstellationen, die so eine gewisse Routine haben. Und ich glaube, das ist bei einem Format, das die Gäste jedes Mal wechselt, auch gar nicht so stark innen angelegt. Also das literarische Quartett, da wusstest du ja ungefähr, da sitzt dann halt Karasek und da sitzt dann halt Marcel Reich-Ranitzky und da sitzt halt Siegfried Löffler und die haben bestimmte Standpunkte und die sind eingestellt auf den anderen und haben da bestimmte Grundwerte, die sie verteidigen können. Und wenn die Position nicht so klar bekannt ist und auch nicht so viel Vertrautheit ist, dann findet das, glaube ich, seltener statt. Weil man will ja auch den anderen, den Fremden jetzt nicht dann sofort vernichten in diesem Format oder so. Also das ist ja auch nicht immer zielführend halt.
Ganz genau. Und das ist ja auch so, dass nicht nur Kritiker in ihr auftauchen, sondern halt auch Leute, die sich eher mit einem Thema auskennen, das jetzt im Film gesprochen wird und mich diese Perspektive dann interessiert. Und dann ist es halt manchmal schwierig. Also man kann tatsächlich nicht, wie ich am Anfang dachte, so wirklich komplett wild immer mischen, so, sondern sollte man schon mal ein bisschen gucken, okay, wo könnte trotzdem ein Diskurs stattfinden, aber es findet trotzdem auch so statt, dass nicht einer das Gefühl hat, okay, ich wurde jetzt hier irgendwie krass übergangen oder ich konnte gar nicht irgendwie meine Meinung einbringen oder sowas. Und dann haben die vielleicht keinen Bock mehr zu kommen. Ja, wir haben jetzt schon lange geredet. Willst du noch eine machen oder reicht es dir?
Vielleicht die Louis-Frage zum Abschluss.
Ja, welche ist es denn?
Welchen Film würdet ihr gerne einmal noch zum ersten Mal sehen?
Ich habe mich gefragt, weil ich fand es witzig, ich habe ja vorhin gesagt, dass es so Situationen gibt, ne, zum Beispiel nach einer Trennung und dann hört man Trennungssongs und dann passen die so richtig und dann resonieren die so total. Und trotzdem habe ich irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass es einen Film gibt, bei dem ich jetzt denken müsste, das ist so ein Erlebnis beim ersten Mal gewesen, dass ich ihn jetzt nochmal sehen muss, weil ich es nochmal so erleben muss, sondern ich kann den Film ja nochmal schauen und ich glaube, ein zweites Mal gefällt mir dann eigentlich genauso gut. Also mir ist nicht direkt etwas eingefallen, bei dem ich das Gefühl hatte, ich würde es gerne nochmal zum ersten Mal sehen, um dann, ich weiß auch gar nicht, was genau dann passiert, dass man nochmal dann diese, soll man dann nochmal die Emotion haben und die würde man gerne nochmal nachspüren oder würde man ihn mit seinem jetzigen Wissen nochmal zum ersten Mal sehen und es wäre dann anders?
Na, ich glaube, es geht wirklich so um diese Initialbegegnung, so diesen Funken, der da entsteht und auch so dieses Gefühl von, ja, so dieser transformative Prozess. Und ich glaube, die Filme, die sich mir am meisten aufgedrängt haben, waren zum einen Chungking Express von Wong Kar-wai, der für mich sich immer so anfühlte, oder so stelle ich mir das vor, wie vielleicht Leute sowas wie Breathless, also Boîte de Souffle von Godard irgendwie in den 60ern erlebt haben. So, okay, hier ist eine bestimmte Art von Inszenierung, von Form, die zeigt, was Kino kann. Und das ist irgendwie vital und lebendig und das reißt einen so mit. Und ich glaube, das gilt bei den Wong Kar-wai-Filmen, also bei Chungking Express, bei Fallen Angels und bei Happy Together, so aus dieser Mitte bis späten 90er-Phase für mich total. Und irgendwie ein Film, in dem ich mich auf gewisser Weise sehr wiedergefunden habe, bei dem wirklich so dieser Shock of Recognition war. Und das war Mami von Xavier Dolan und dann in kleinerer Form vielleicht noch die anderen Filme, die er so davor gemacht hat, wie Lawrence Anyways. Dann sicher Filme, die irgendwie mich einfach tief beeindruckt haben, wie Werkmeister Harmonies oder Vive l'Amour, also von Bellatar und Tsai Ming-yang. Und wenn ich noch ein Stück weiter zurückgehe, so die Filme, die mir mal eine ganze Weile einfach sehr bedeutet, viel bedeutet haben und die mich in Teilen auch wieder mit zum Kino gebracht haben, wie die Filme von Jim Sheridan, also so Sachen wie My Left Foot oder In America, die vielleicht rückblickend gar nicht so wahnsinnig toll sind, aber die mir auch nochmal so einen neuen Blick ermöglicht haben. Und ich glaube halt, man sehnt sich ja immer nach dieser Begegnung, nach diesem transformativen Prozess. Ich glaube, den sucht man ja im Kino gerade als irgendwie Cinephiler ja auch immer noch weiter, so diese Überraschung, diesen Schock, diese Begegnung mit was völlig Fremdem. Und ich glaube, das sind Filme, die das in einer gewissen Weise bei mir ausgelöst haben.
Ah, das würde mich einfach mal, ich musste dich das jetzt fragen.
Oh, okay,
als letztes. Und zwar, weil das mir immer so im Kopf rumgeistert, vorhin haben wir ja über Filmkritik, wie wird man darin gut gesprochen? Und eine Frage, die ich manchmal so habe, ist, und ich nenne den, wenn dann ein Gegeneinwand kommt, nenne ich das immer apologetische Filmkritik. Und zwar ist es, wenn man sagt, sagen wir jetzt mal bei The Five Bloods so, da kommt mir irgendwie, da sind mir die, nee, das passt eigentlich nicht so gut. Wenn man einen Film kritisiert und dann kommt als Einwand, ja, aber die Produktionsbedingungen waren ja gar nicht so, dass das hätte gemacht werden können. Oder ja, das wollte ja aber der Regisseur damit gar nicht machen. Oder ja, er macht ja jetzt schon ein bisschen was. Also er zeigt ja das und das kritisch. Und dann ist es in Ordnung, dass er das andere nicht kritisiert. Denkst du, Filmkritik muss zu so einem gewissen Maß was Konstruktives haben? Denn ich denke eigentlich nicht. Denn wir machen die Kritik ja, um Kritik zu machen und nicht, um einen neuen Film zu machen. Und ich glaube, dass gerade die kritische Sicht wichtig ist, einfach, damit man die dazu hat, halt zum Erlebnis des Films. Gleichzeitig denke ich aber in so manchen Sachen, also wenn jetzt jemand einen Film dreht mit 50 Euro und die sind in Berlin und ich sage, das sieht nicht so aus wie Tenet, dann ist das natürlich Quatsch. Und irgendwo verläuft da, glaube ich, so eine Linie und ich weiß nicht genau, wo die ist und wann ich mitgehe und sage, ja, du hast recht, vielleicht konnte man das nicht erwarten von dem Film, aber ich denke immer, man will ja auch immer mehr erwarten und ich finde, dass Filmkritik gar nicht immer oft so den Aspekt haben muss von, hätte ich ihm das vorher gesagt, dann hätte er das auch noch in den Film reinpacken können. Sondern ich finde es manchmal auch okay, die Kritik einfach trotzdem zu machen, weil einfach er etwas versucht und das aber nicht ganzheitlich schafft und das manchmal besser, das manchmal schlechter ist, als wenn Leute etwas gar nicht versuchen.
Naja, ich würde sagen, du hast schon recht. Das Wesen der Kritik, für mich der Kern, ist Negation, ist Negativität, ist also halt tatsächlich die Kritik und das ewige Ausdifferenzieren und Relativieren kann manchmal auch, glaube ich, wenn die angebracht wird, wenn diese Kritikpunkte an der Kritik nicht entscheidend, nicht umdeutend, nicht zentral sind, dann finde ich das absolut legitim, nicht alles endlos bis zum Kern auszudifferenzieren, sonst hat man auch im Endeffekt so, ist man nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist wie in der Politik, es gibt irgendwann einen Punkt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, wo man sich bewusst werden muss, dass es nicht nur Sachargumente, dass es nicht nur so ein Ausdifferenzieren und Expertentum gibt, sondern immer auch so dieses letzte dezisionistische Moment, an dem man irgendwann kommt. Aber darüber hinaus würde ich auch sagen, gerade wenn man die Zeit und den Raum hat, finde ich es absolut wichtig, Argumente hin und her zu tauschen und zu überlegen, so, ist das möglich gewesen? Und wenn es nicht möglich ist, wie kann ich denn hier vermitteln, dass es vielleicht beim nächsten Mal sinnvoll gewesen wäre? Also ich glaube, dass Produktionskontext sicher auch immer mitgedacht werden kann. Also ich meine, wenn wir zum Beispiel an Godard denken, der gesagt hat, okay, nicht politische Filme machen, sondern Filme politisch machen, also den Prozess selbst irgendwie politisch aufladen, das auch als Arbeit zum Beispiel in Teilen zu begreifen, das ist sicher gerade bei Ideologiekritik zum Beispiel sehr sinnvoll. Ich finde, das hat einfach extrem unterschiedlich Gewicht bei Filmen und man findet ja auch mit jedem Film irgendwie einen eigenen Zugang, einen eigenen Einstiegswinkel und der kann manche Sachen einnehmen und manche aussparen und ich glaube, das hängt total auch vom Film ab. Tendenziell finde ich es meistens nicht so interessant. Also wenn irgendwas halt scheiße aussieht, dann sage ich halt, ja, dann hättest du vielleicht halt was anderes probieren sollen oder so.
Ja. Manchmal ist die Frage, wenn man dann zurückwirft, ja, aber wie hätte man es denn besser machen sollen? Auch interessant, also sich dann da reinzugehen und sagen, okay, wie hätte man das denn anders machen können? Das kann interessant sein, aber ich denke
immer
auch,
dass... Aber konstruktiv muss Kritik nicht sein. Also
ich denke nämlich auch, also Kritik muss jetzt nicht diese Ebene haben, dass dann der Filmemacher, die Filmemacherin mit diesem Text der Kritik dann dahin rennt und dann sagt, okay, nächstes Mal machen wir das so oder so, sondern es geht auch einfach darum, ja, du zeigst halt dieses Weltbild oder du sagst, du behauptest halt etwas ist so und so, aber so sehe ich das nicht oder ich halte es sogar für gefährlich, das so zu behaupten, das kann man auch immer haben und gerade diese Kritik ganz schön sein. Wenn man nur so super abstruse Sachen kritisiert, die null umsetzbar sind, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen Quatsch. Ja, aber ich merke, es gibt so eine leichte, also eine Zwischenebene irgendwie.
Ja, und ich glaube halt auch so, sagen wir es mal so, wie nützlich ist konstruktive Kritik denn, wenn die jeweiligen Künstler sie wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen? Also wenn ich hier jetzt über einen Spike Lee-Film schreibe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spike Lee das übersetzt bekommt, dann liest und sagt, ja, da hat er eigentlich einen Punkt. Also da kann, also das ist
Need
ja auch...
Need this Bavancic guy.
Bring him in. Nein, ich weiß nicht, das scheint mir ja auch gar nicht die Ebene zu sein, auf der das aktuell besonders oft stattfindet. Da sind ja gar nicht die Kanäle vorhanden. Und ich glaube auch, dass, also wenn man sich viel so systemische Kritik anschaut, dann ist ja auch oft so dieser Ansatz, ja, schau, fang erstmal bei dir an, formulier das auch auf eine Weise, so Tone Policing und so sind ja auch oft eher Mittel, um Kritik einfach zu abzuschmettern und zu entwerten. Und wenn ich dann irgendwie an Jordan Peterson denke und sage, oder auch vergleichbare Herangehensweise zu sagen, ja, du musst erstmal selber perfekt sein, bevor du Kritik äußern kannst oder so, dann gäbe es keine Kritik mehr. Also dann würde das alles im Privatraum stattfinden und bei der Selbstverbesserung und in so einem neoliberalen Dispositiv. Und deshalb glaube ich, hey, also es bringt ja auch niemanden um. Mein Gott, im schlimmsten Fall sehen halt Leute, also ein Film, der gut ist, den wird Kritik auch nicht zerstören. Weil die Leute dann im, ja, also
wir kommen ja immer so auf diese Frage raus, diese Systemfrage dann so in der Kritik, naja, hier ist es jetzt schon angelegt, aber die Systemfrage wird nicht gestellt, ne, hier geht's nur um einzelne Diskriminierung, aber am Ende, manchmal hat man das Gefühl, und am Ende will man dann immer noch mal die Revolution und man will dann, dass alle noch am Tisch sitzen und dass jedes Problem nochmal ausgesprochen wird und dann hat man so das Gefühl, was wäre das für ein langweiliger Film manchmal auch, den wir dann.
Aber wieso denn irgendwie überhaupt irgendwas machen, wenn im Endeffekt nicht Transzendenz oder Revolution steht? Also, ich will bei Kunst ja schon wenigstens irgendwie ein Streben zur maximalen Erfahrung, zum Lebensveränderten, zum in welchem Gedicht ist das? Ist das Rilke, der Torso des Apollon? Du musst dein Leben ändern. Mhm. Und das will ich von Kunstwerken auch. Ich will auch, dass sie es zumindest probieren. Und sei das die trivialste Komödie, selbst in der kann das ja angelegt sein, in der kann das existieren. Also, wenn ich sehe, dass jemand schon anfängt mit dem Kompromiss, wie soll das dann jeweils was Großes, Mitreißendes werden? Und das kann ja auch, also die Radikalität kann ja auch im Harmlosen, im Kleinen liegen. Also Ozu-Filme sind ja sehr radikal in der Art, wie streng sie angelegt sind, in der Art, wie gnadenlos sie bei aller Sanftheit dann doch zwischenmenschliches Verhandeln. Also wer nicht die Revolution oder die Transzendenz, wer nicht irgendwie Gott oder Satan sein möchte mit seinem Film, also der soll gar nicht erst anfangen. Wieso machst du das dann überhaupt? Um Geld zu verdienen oder was?
Ja, sehr schön. Wir können noch mehr Geld verdienen hier, wenn wir in iTunes hochrutschen. Deswegen, falls ihr noch keine Bewertung geschrieben habt, könnt ihr das gerne machen. Ich wollte nur sagen, weil es haben ein paar Leute jetzt gemacht. Es haben ein paar Leute sehr, sehr nette Bewertungen geschrieben, wo du und Wolfgang auch explizit nochmal gelobt werdet. Und falls ihr schon irgendwie den Podcast unterstützt oder sowas und irgendwie Apple Podcasts habt oder diese oder iTunes oder sowas, ne, dann könnt ihr da reingehen und eine Bewertung schreiben. Wäre ganz cool.
Jede iTunes-Rezension, in der ich vorkomme, halt ein wenig mein durch den Musikexpress-Artikel gekränktes Herz, in dem ich nicht vorkomme.
Oh, wurdest du da nicht erwähnt?
Nee, das werde ich mich jeden Abend in den Schlaf weinen.
Oh, Benjamin hatte ich nicht. Benjamin Freund, wie kann das sein? Der unterstützt mich sogar auch. Der hört jetzt sogar, zu.
Alles gut, Benjamin, das ist schon in Ordnung. Das klären wir, wenn wir uns irgendwann mal treffen von Angesicht zu Angesicht. Nackte Oberkörper im Käfig voll aufs Maul.
Genau, so werden dann auch in den nächsten Folgen hier wieder. Da geht's dann nur, wird's nur noch konfrontativ. Danke, Lukas, für deine Zeit.
Ja, gerne. Ich habe ja nicht nur Zeit gegeben, ich habe auch versucht, was Sinnvolles zu sagen.
Das stimmt, ja, das hast du auch noch gemacht. Und danke euch für die ganzen Fragen, das war richtig cool. Weitere Fragen könnt ihr immer schicken an katzpodcast@yahoo.com. Die Fragen, die wir nicht angesprochen haben, sind nicht vergessen, sondern die lassen wir in dem Dokument drin, die wir angesprochen haben. Kloppen wir da wieder raus und genau, schreibt gerne eine Mail, wenn ihr Ideen habt, wie wir die Abstimmung oder sowas beim nächsten Mal machen sollen, über welche Filmemacherinnen wir da sprechen sollen. Alles klar. Dann war's das. Ich dachte, wir machen nur eine Stunde heute, aber dann habe ich angefangen, mein ganzes Leben zu erzählen. Dann ist es jetzt auch relativ lang geworden.
Ich glaube, das waren nur so 2-3 Minuten. Ich glaube, von den 2 Stunden ist das doch eher unerheblich.
Das kommt davon, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, wie ich eigentlich bin.
Du kannst das noch animieren und dann so auf YouTube stellen. Das haben doch mal eine ganze Weile alle gemacht, oder?
Stimmt, das kann ich machen. Ja. Naja, so ein bisschen. Kommt dann noch irgendwann. Kommt dann, wenn wir 2.000 Euro im Monat kriegen. So, Lukas, mach's gut. Und ciao. Hier, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Mit Wolfgang und Tarkowski. Macht's gut.
Tschüss.